Wir haben noch nie über Next.js gesprochen.
Ja, da wird's Zeit, ne?
Ja, los geht's.
Die Idee, am Ende zu sagen, gut, View 2 zu View 3 bedeutet nicht nur ein paar Breaking Changes, sondern auch eine neue API, ist an sich erstmal kein Fehler gewesen, dass man sagt, es braucht eine neue API, um Probleme zu lösen, nämlich die Probleme, wie teile ich am besten Code und vor allem, wie gruppiere ich den Code? Ja, ich denke, View 4 wird jetzt in nächster Zeit nicht kommen, weil ich denke, mit der Composition API sind eigentlich alle recht glücklich, wie das soweit ist.
Revision 608.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Heute mit mir am Start. Als erstes wollte ich begrüßen den Shep aus dem Team. Hallo.
Hallo Vanessa.
Und ich stolpe hier gerade schon zum zweiten Mal meines Satzes, obwohl ich den Satz gerade schon mal beginne, weil heute passiert noch was anderes, nämlich ganz liebe Grüße an den Hannes Dorn, an unseren Patreon. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und wir sind heute nicht nur zu zweit hier für euch, sondern wir haben noch einen Gast dabei, den ich hier quasi irgendwie mit reingeschmuggelt habe, denn er war schon mal hier bei uns bei der Live-Aufnahme bei der 600. Und als ich für die Aufnahme danach die Shownotes geschrieben habe, wollte ich auch diverse Personen, die sehr viel mit uns geplaudert haben, auch benennen und habe so geschrieben, ehemalige Gäste wie da und natürlich der Alexander Lichter, weil ich den Alex schon ein bisschen privat kenne und mir nicht vorstellen konnte, dass er noch nicht schon hier Gast gewesen sei. Und er schrieb mir dann doch so, danke, aber ich war ja noch gar nicht Gast, das müssen wir noch nachholen. Tja, und dann locker flockig ist das die erste Aufnahme und wir planen noch eine zweite. Und jetzt freue ich mich sehr, dich zu begrüßen. Hallo Alex.
Ja, hallo Vanessa, hallo Shep. Vielen Dank fürs Hiersein und für die tolle Introduction. Ja, es war sehr lustig. Wir hatten, glaube ich, auch, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder sowas gequatscht mit, ja, Working Draft oder anderthalb oder sowas. Vielleicht zum letzten Vue.js Amsterdam, damit da machen wir. Und jetzt haben wir es geschafft, sind wir hier einer von vielen, wer weiß, was da noch so kommt. Ja, ansonsten zu mir vielleicht ein paar Worte, genau, wer mich schon undercover gehört hat sozusagen, also gar nicht so sehr undercover, aber bei der 600, genau, war ich ein bisschen mit dabei, habe mitdiskutiert mit all den tollen Leuten. Auch da nochmal Chapeau, war eine sehr, sehr coole Aufnahme mit richtig spannenden Themen und guten Diskussionen, konnte ich auf jeden Fall auch viel mitnehmen. Ja, ansonsten, was mache ich so? Ich bin Web Engineering Consultant, also ne, schöner Begriff für, ich helfe irgendwie Firmen, wenn es um Vue, Next.js generell, Frontend-Webentwicklung und wenn es sein muss, ab und an noch ein kleines bisschen Backend, also Fullstack geht. Und ja, in der Regel heißt dann, okay, frag mich an mit, wir haben eine Next-Anwendung, kannst du mal drüber gucken, wir haben ja folgendes Problem, Performance, Codequalität und Co. Und da sage ich dann, ja klar, kriegen wir hin, gucken wir das Ganze an. Ansonsten bin ich ja Open Source auch noch ein bisschen tätig im Next-Team und bin auch unter anderem im Unjs-Team, also die zwei Themen, um die es heute so ein kleines bisschen geht. Und vielleicht hat mich der eine oder andere nicht nur bei der 600. Folge vielleicht auf YouTube gesehen, sondern auch über meinen YouTube-Channel, wo ich einmal die Woche Videos veröffentliche rund um die Frontend-Webentwicklung.
Denn was jetzt unsere Hörer und Hörerinnen leider nicht hören, also sehen können, ist dein absolut professioneller Background. Ja, wir haben vorher schon, ich bin eine Minute zu spät gekommen und ich habe schon gehört, hier wird schon diskutiert, wie du diese Glühbirne im Hintergrund gemacht hast. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, nicht nur, dass dein Hintergrund so gut ist, aber deine Kamera ist der, ich habe jetzt keinen Affiliate-Link, aber du, das ist hier ein anderes Setup. Also ich fühle mich hier gerade ja ein bisschen schlecht.
Das Setup ist mega, wir müssen jetzt ja hier abholen,
ich kann mich, bei
uns.
Vielen lieben Dank.
Kennt ihr das, wenn man immer so ein bisschen checken möchte, wie man selber gerade aussieht? Weil ich habe dieses Ding, dass ich schon immer meinen Kopf ein bisschen schief halte und dann schaue ich immer auf mein Bild, damit ich sehe, wie schief hängt mein Kopf schon wieder, damit ich ihn wieder gerade ziehen kann. Und jetzt möchte ich nicht mehr auf mein Bild schauen, weil ich komme mir dann einfach... Wie gay,
vielleicht brauchst du aber auch so eine Nachführkamera, die dann auch schräg wird, weißt du, dass du wieder gerade bist.
Cool. Ja.
Oder ich muss
ja
meinen ganzen Körper auch, ist hier nur der Nacken, meinen ganzen Körper schief halten. Nee, aber die Farben sind tipptopp. So ein bisschen Hot Pink im Hintergrund auch.
Genau. Wir verweisen einfach auf deinen YouTube-Channel, weil ich, da kann man das bewundern und
in jedem Video
neben dem Content.
Absolut. Dankeschön. Ja, hat auch ein bisschen gedauert, das einzurichten, aber da ich seit letzten September, also September 23, gesagt, okay, hier, jetzt muss ein bisschen was her, Website neu gebaut und damit YouTube so als großes Ding angefangen, weil ich gemerkt habe irgendwie, ja, es gibt viel Beginneranhalte zu allem Möglichen, ne, und Beginneranhalte sind immer schick, weil ist für viele Leute super, aber sobald es dann komplexer wird, hört es dann schnell auf. Klar, hier gibt's mal weiterführende Blogposts oder auch mal Talks, aber so wirklich wiederkehrendes Material zu Themen, die eigentlich Leute interessiert, findet man mal vergraben in GitHub-Issues, aber da guckt halt auch nicht jeder, zumal, naja, muss man auch erstmal hinkommen, dass es das Ganze da gibt und man hat auch nicht Zeit, das jetzt alles zu durchsuchen. Deswegen hatte ich gedacht, ja, so Intermediate und Advanced halt auch rund um Vue, Next und eben auch JavaScript und TypeScript. Und die Rest der Frontend-Entwicklung, das könnte eigentlich was Spannendes sein. Und ja, das läuft bisher ganz nett. Es gab positives Feedback und auch da, wenn es da irgendwelche Anmerkungen gibt, Ideen, bin ich immer für offen.
Deswegen konnte ich mir, wie gesagt, wirklich nicht vorstellen, dass du noch nicht da warst. Deswegen auch an dieser Stelle die offizielle Entschuldigung, dass du noch keine Einladung hattest, weil ich einfach immer dachte, du warst schon da. Ich habe unser Sheet durchsucht, weder du warst da, noch hatten wir jeweils über das Thema von heute gesprochen, was ich jetzt mir gar nicht vorstellen kann als Vue-Person in Deutschland. An dieser Stelle der kleine Disclaimer, ich mag auch andere Sprachen, aber wir haben noch nie über Next.js gesprochen.
Ja, da wird's Zeit, ne?
Ja, los geht's.
Auf geht's.
Next.js ist das Framework des Frameworks Vue.js, das ich nutzen kann für Server-Side-Rendering, aber ich glaube, an dieser Stelle kannst du schon einspringen und sagen, das war jetzt ein bisschen plump. Das kann noch mehr.
Ich weiß schon was, und zwar, die heißen dann, glaube ich, Meta-Frameworks.
Genau, ja? Richtig.
Weil das ist wäre ja das Framework und die Dinger sind dann diese ja Meta-Frameworks.
So ist es. Genau. Ja, so Vue und React und all die anderen schönen Frameworks, die auf diesem Level beruhen, sind ja so Component-Level-Frameworks, könnte man sagen. Also ich kann meine Logik irgendwie nicht wie bei jQuery einfach imperativ runterschreiben, sondern ich gieße die in Components, die kann ich wiederverwenden. Und dann einige sagen die Higher-Level-Frameworks, aber das klingt auch irgendwie so, als wären die was Besseres. Deswegen ja Meta-Frameworks. Frameworks basieren auf einem Framework. Und als ich irgendwie angefangen habe mit Public Speaking, also so im Jahr 2019, war immer diese große Frage, ja, warum braucht man das? Also jetzt hat man irgendwie schon Vue. Und warum braucht man jetzt ein Framework, was auf dem Framework basiert? Also das irgendwann hat man ja so viele Abstraktionsschichten, dass man sagt, das muss man auch alles lernen und verstehen. Und das war damals so ein großer Punkt mit, naja, wieso? Und Vanessa hat es schon richtig gesagt, Server-Side-Rendering ist da ein großes Thema. Nicht das einzige tatsächlich, aber erstmal ein großer Punkt, weshalb viele, unter anderem auch ich damals, Ende 2017 war das, so zu Nacht gekommen bin, wenn man sagt, okay, ja, Vue ist super, ist schön, aber Single-Page-Applications sind halt für Search-Engine-Optimierung, also SEO, schwierig. Und da kommt man hin, was macht man da? Ganzes Frontend irgendwie von der Landing-Page oder dem Portfolio in Vue gebaut oder Framework hier einsetzen und dann, ja, kein Server-Side-Rendering, heißt nicht so gut performt, man hat es in Google-Suchen nicht gefunden, was gibt's für Möglichkeiten? Ja, nimmt man Next, ändert ein paar kleine Sachen und schon läuft das Ganze, so in der Theorie. Und das war so ein bisschen auch, wie ich zu Next gekommen bin und dann halt irgendwann so nach einem Dreivierteljahr ins Core-Team, aber dazu vielleicht später nochmal ein bisschen was. Ja, und jetzt ist die Frage, okay, warum kann Vue das nicht einfach selber einbauen? Also hat Vue da keinen Support für oder was ist die Idee dahinter? Und da ist es ist recht interessant. Evan, also Evan Yu, der Erfinder von Vue, hat mal gesagt, gut, Server-Side Rendering, es gibt dafür eine API, sonst könnte man das gar nicht realisieren. Aber im Vergleich zum Beispiel, was React ja aktuell macht mit Server-Components und Co., hat da Evan gemeint, naja, eigentlich bei Vue, wir wollen schon dem Prinzip, okay, wir sind halt ein Client-Framework treu bleiben und alles, was in Richtung Server-Side Rendering passiert, so halt in den Meta-Frameworks, die es da gibt, gibt tatsächlich auch mehrere, je nachdem, ob man zum Beispiel bei React gibt es ja Remix, Next.js, Gatsby und Co. Und auch bei Vue gibt es tatsächlich zwei, Quasar ist nämlich das andere, das darf man hier auch noch nennen an der Stelle. Und das soll halt da passieren. Diese ganzen Experimente passieren halt dort, damit wir eben sagen, gut, wer mit Vue anfangen möchte und von dieser ganzen Serverwelt eigentlich gar nichts wissen möchte, der kann entsprechend einfach Plain Vue nutzen.
Ich bin ja zu Nux damals gekommen. Also ich bin tatsächlich, deswegen habe ich vielleicht auch wirklich nie darüber hier gesprochen. Ich benutze kein Nux. Ich benutze in meinen Projekten immer rein Vue.js und andere Techniken. Selbstgebautes, wo, ob man es jetzt braucht, selbstgebautes SSR. Das, ich lasse das jetzt mal raus. Aber als ich Nux.js machte, das war noch so die allererste Version, denke ich. Da gab es auch, da war auch Vue 3 noch lange kein Thema. Und ich habe es tatsächlich deswegen verwendet, weil ich selber eine Webseite bauen wollte. Und mir dann dachte, ich mache das mit Vue. Und dann so, aber ich habe ja, also wie denn eigentlich? Ich will ja nur eine statische Seite. Und natürlich kannst du dann auch sowas wie Nux.js einfach nur als Build-Tool benutzen, wo dann statisches HTML rausputzelt. Klar, das gibt es mittlerweile auch bei Svelte und bei, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie es bei SvelteKit ist das, glaube ich.
Genau.
Genau, und bei React natürlich auch, aber ich fand es natürlich super mit Vue. Was mir dann noch aufgefallen ist, genau, ich habe auch mal gesagt, ja, das verwendet man dann, wenn man eine statische Seite einfach nur bilden möchte oder wenn ich das eben mit SSR benutzen möchte. Aber mir ist dann auch recht schnell aufgefallen, ich kann es auch einfach nutzen, um es nur als Vue Framework zu nutzen, also auch nur als Single-Page-Application, bekomme dann aber Helferlein oder Best Practices oder vorstrukturierte Sachen rein, die ich bei Vue selber nicht drinnen habe. Also das Erste, was ich jetzt denke, ich habe einen Folder namens Pages und wenn ich da eine Datei hinzufüge, ist es automatisch der Router dafür erstellt, ohne dass ich jetzt manuell schreiben muss und den Router konfigurieren muss. Mein großer Kritikpunkt an Meta-Frameworks war dann immer dieses, ich habe ein Framework auf dem Framework. Ich sehe da zwei Nachteile. Das war jetzt leider sehr Vue-spezifisch und ich glaube, das sind genügend Entschuldigungen und sorry, ist gefallen, aber Vue 2 auf Vue 3 war für die, jetzt nur nicht unbedingt in erster Linie für die Endnutzer, also die Developer, ganz großes Problem, es war auch ein Problem, sorry, aber nicht das größte. Ich glaube, vor allem für die DevTool-Developer war es ein großes Problem, weil sich alles mit, ich weiß es ehrlich gesagt, ich hör jetzt auf zu brabbeln, ich habe nur gehört, das war wohl sehr schwierig und deswegen hat es auch bei Beautify und bei Nux recht lange gedauert. Der zweite Kritikpunkt, den ich da auch immer habe, genau dieses, du musst lernen auf Lernen. Und Vue war ja immer so super, weil es ja so einfach war und so schön war, um zu erklären, so logisch aufgebaut. Dementsprechend war es vermutlich auch dann eben limitiert. Und jetzt haben wir so ein bisschen auch im Vue dieses Ding, du kannst die Options API lernen, wenn du zum Beispiel noch ein älteres Projekt hast, du musst es vielleicht noch ein bisschen migrieren oder du möchtest es einfach so fortführen. Das klingt auch immer so blöd, weil Options API, die geht ja immer noch nicht, meines Kenntnisstands ist die auch immer noch da und valide.
Wird auch nicht weggehen.
Wird auch nicht weggehen, jetzt haben wir es nochmal hier gehört.
Hat auch Evan gesagt, ich suche gerne mal eine Quelle raus, aber hat gesagt,
genau, das ist kein tausendmal Fall der Deprecation. Ja. Tausendmal gesagt, auch nie was anderes gehört. Sorry, dass ich es jetzt schon wieder so formuliert hatte, aber den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, du kannst eine Options API die Syntax lernen, du kannst die Composition API die Syntax lernen und dann hast du halt noch die Eigenschaften von Nux.js, die du zusätzlich lernen musst. Ich weiß noch, dass ich bei der Vue.js Forge, wo ich eine Exercise mitmachen durfte, habe ich die einmal vorher schön durchgeprobt, damit ich da nicht total wie ein Depp dastehe, wenn ich das live und remote machen soll. Und ich habe es nicht gerafft, warum mein Code failed, als ich schrieb import computed from Vue und computed machen wollte. Und alles hat mich so angeschrien, bis ich kapiert hatte, dass da automatisch ein Plugin drin war, was mir diese Core-Sachen von Vue, die ich so gebrauchen könnte, in der Composition API schon extrahiert oder zur Verfügung gestellt hatte. Also refs und computed und keine Ahnung was, toref wahrscheinlich.
Alles mögliche, also genau, reactive auch, wer will.
Ja.
Watch, unmounted.
Die, habe die so ähnlich wie bei Tests, also alle Leute, die vielleicht mit Chest oder mit Y-Test, V-Test, Moment, was ist es?
V-Test, ja, ja.
V-Test. Test schreiben, da ist jetzt zum Beispiel auch dieses Describe und It oder Expect ist ja auch so im Auto-Import und genauso ist es da auch. Finde ich auch super, aber ich stand da erstmal, hä?
Muss man halt wissen,
check,
ja.
Ich check die Fehlermeldung nicht. Und das natürlich, wenn ich dann von dem Projekt auf das andere Projekt springe, kann es verwirrend sein, was natürlich jetzt dein Argument sein könnte. Ja, dann nimm doch immer Nax, dann weißt du es.
Okay, ja.
Ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen, aber ich habe rausgehört auf jeden Fall, dass so ein Meta-Framework einfach nochmal irgendwie Dinge anders handelt und ein View dann vielleicht sich etwas anders anfühlt. Man genau, so ein bisschen neue Sachen lernen muss.
Wir dröseln es vielleicht nochmal auf, weil also da sind auf jeden Fall ganz viele Punkte gewesen. Ich fange vielleicht mal mit dem Thema View 2 zu View 3 an. Vielleicht wurde das auch schon hier des Öfteren mal angesprochen, wenn es um View ging. Ich sag mal so, ich bin auch ein bisschen der Meinung, die Idee am Ende zu sagen, gut, View 2 zu View 3 bedeutet nicht nur ein paar Breaking Changes, sondern auch eine neue API, also nochmal neue Wegkomponenten zu schreiben, eben die Composition API, ist an sich erstmal kein Fehler gewesen, dass man sagt, es braucht eine neue API, um Probleme zu lösen, nämlich die Probleme, wie teile ich am besten Code und vor allem, wie gruppiere ich den Code. Habe ich auch ein sehr langes Video zu gemacht für Leute, die von dieser Options API sozusagen, ich gruppiere nach Typ, sowas wie, ist es ein Computed Property, ist es State, dann ist das jeweils, gehört das alles immer zusammen in einer Gruppe. Zu, ich kann das gruppieren, wie ich möchte, weil ich halt nicht mal diese einzelnen festgelegten Gruppen habe. So ein bisschen habe ich darüber erzählt und gesagt, naja, vom Prinzip her ist so wie das große Thema Separation of Concern, auch so ein bisschen, na, ich packe all mein JavaScript in eine Ecke, all mein CSS in eine Ecke, all mein HTML in eine Ecke und sage dann eigentlich, naja, wenn ich Komponenten habe, dann bestehen die ja irgendwie aus Template, aus Business-Logik, ne, und Interaktionen und auch so ein bisschen Style. Also so Separation of Concerns ist immer so ein bisschen Blickwinkel-Sache. Und Vue macht das mit den Single-File-Components ja eigentlich auch ganz gut, dass man sagt, eine Komponente wird eben mit den drei Sachen beschrieben, also packe ich die auch in eine Datei. Und so ist mit der Composition API am Ende auch ein bisschen, dass man sagt, naja gut, ich kann halt gruppieren, nicht nach Typ. Also wie gesagt, so jeder der ganze State zusammen, die ganzen Watcher zusammen, die ganzen Methoden zusammen, sondern ich kann halt gruppieren nach wirklich Logik, Domain oder Feature. Und das dann sogar extrahieren, wenn man möchte. Spannenderweise sind sich dann natürlich nicht alle einig in der Entwickler-Community. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, die Options API, und da gebe ich natürlich recht, die war einfach zu lernen, weil man hat sich ja nie gefragt, wohin mit dem Code. Man hat halt immer gesagt, okay, ist ein computed property, ja, ich habe ja schon so computed, das ist ein Objekt, da packe ich das einfach rein. Ja, eine Funktion, ja, kommt in Methods, kein Problem. Und stay, da habe ich dieses Data für, da packe ich einfach noch einen Wert rein. Das funktioniert wunderbar. Gerade Anfängern gibt es eine Struktur zu sagen, ich muss mir jetzt zum einen nicht überlegen, wie gruppiere ich das, ich packe das da rein, was da reingehört.
Das ist auch genau mein Gedanke, der mir dabei kam. Das gibt einem so was vor, dem man halt relativ leicht folgen kann, auch wenn das am Ende dann natürlich nicht skaliert, weil
richtig.
Früher oder später muss man halt einfach sich Gedanken machen über Architektur und genau. Da hilft einem dann die Options API auf lange Sicht wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Und das ist genau, sobald du halt sagst, du hast Funktionalität und dann gibt's schnell der Punkt mit, ja, wenn du so groß, so viel Funktionalitäten hast, dann teil doch die Komponente auf. Gehe ich mit? Teilweise geht das aber nicht. Teilweise hast du einfach so viel Funktionalität in einer Komponente, gerade so im E-Commerce-Bereich gibt's da wieder tausende Sachen, aber es ist ein Beispiel von vielen, wo man sagt, naja gut, das sind eigentlich drei verschiedene Funktionalitäten, die eine Komponente mit regelt. Und dann möchtest du halt nicht sagen, ich muss halt, man kennt es vielleicht aus dem bekannten Screenshot. Ansonsten dazu sende ich auch nochmal einen Link, der einmal zeigt, links Options API, rechts Composition API und dann einfach color-coded nach Logik. Dann sagt man, ich springe vom Anfang irgendwie einmal nach unten in die Mitte und muss mir halt meine Teile zusammensuchen, wie das Ganze zusammenspielt. Und bei der Composition API, wenn ich es halt, das ist halt da der Punkt, richtig gruppiere, in Anführungsstrichen, also dann nach Logik, habe ich es halt einmal alles zusammen. Aber natürlich, das ist halt der Punkt, wo man sagt, man hat halt nicht diese klassische Sicherheit. Ich weiß halt nicht, wo ich was hinpacke. Und das kann vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen erschlagend wirken. Bis zu dem Punkt, wo Leute sagen, ah ja, das ist ja nur eine billige Kopie von React Hooks gewesen. Was ich ganz stark bezweifle. Wenn, ist es eine bessere Kopie, aber nein, Spaß beiseite. Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Allerdings auch da, es hält dann nichts davon ab, dass man sagt, okay, gerade wenn man in einer Firma ist, es gibt dann gewisse Standards, es gibt gewisse Leitlinien und mit Code-Reviews und eben da aber auch Leute mit Expertise generell, was Architektur und Code-Stil angeht, kriegt man das hin. Für den, ich sag mal, Solo-Indie-Entwickler, mag das vielleicht ein bisschen schwieriger sein.
Und dann gab es auch, glaube ich, auch den quasi den Wechsel von JavaScript auf TypeScript, oder? Der kam auch noch mit
also genau, 2 auf 3, oder? Das ist richtig. Da, also Vue 2 war in Flow geschrieben tatsächlich und das wurde dann in TypeScript neu geschrieben. Mhm. Das kommt halt dazu. Ich glaube aber, der schwierigste Punkt war wirklich das Thema der Composition API, weil wie es dort gemacht wurde, und auch das sind Sachen, die beispielsweise in Avenue nachher so ein bisschen als Lesson Learned sieht. Es wurde gesagt, Vue 3, neue API, wurde entwickelt, RFC, was erstmal gut ist, RFCs sind sehr wichtig. Früher war das nämlich klassenbasiert und das haben wir heutzutage zum Glück nicht, sondern wir haben das schön composable und funktionsbasiert. Und dann wurde gesagt, okay, das wird in Vue 3 entwickelt, bereitgestellt, Leute können es testen. Und dann irgendwann in Vue 2.7, was deutlich, deutlich später kam, wurde das Ganze einmal nach Vue 2 zurückportiert. Und heutzutage, so die Lessons Learned, hätte man es halt andersrum machen sollen. Zu sagen, gut, okay, in Vue 2, wir bauen da die Composition API, wir bauen das Ganze ohne Breaking Changes ein, dann könnt ihr es nutzen, ihr könnt es unter einer Feature Flag zum Beispiel nutzen oder schon upgraden oder. Und dann haben wir die Breaking Changes. Das hätte nämlich das Ganze, ja, Options API wird vielleicht deprecated, FOMO und wir müssen jetzt alles sofort ändern. Das hätte diese Teilung des Ökosystems vielleicht ein Stück weit abgemildert. Weil auch heutzutage zum Beispiel, ja, man kann die Options API nutzen nach wie vor in Vue 3, aber wenn man halt eine Library hat, die zum Beispiel die Options API nicht supportet in dem Sinne, sondern sagt, ja, Composition API oder ist nicht, dann steht man wieder vor dem Punkt, kann man schon nutzen, aber in gewissen Situationen wird man vielleicht doch dazu genötigt oder so ein bisschen genudged zu sagen, naja, weiß ich nicht, vielleicht dann doch nicht, zumindest in den Komponenten, wo ich dann Library XY nutzen möchte.
Ja, das ist ja immer der, finde ich, das, was einem so ein bisschen auf die Füße fällt, wenn man den Leuten mehrere Möglichkeiten gibt, das ist immer total nett und ist ja auch freundlich gedacht und macht ja auch erstmal alle glücklich, aber es führt dann am Ende eben zu mehr Verwirrung oder man hat irgendwie keine klare Linie, die irgendwie feststeht.
Ja.
Also finde ich auch immer doof, wenn es so 1000, du kannst es so machen. Aber wenn du das möchtest, kannst du es auch so machen. Oder Weg Nummer 3.
In der Frontend. Ja.
Stimmt, das ist im Frontend ja gar nicht so unüblich, das ist richtig. Aber ja, für das Ökosystem, und da sind wir natürlich beim Punkt, den Vanessa auch vorhin angesprochen hat, für das Ökosystem war es natürlich schwierig. Vuetify wurde schon angesprochen, es war sehr lustig, 2020 war ja John leider der Projektleiter, also der Ersteller auch von Vuetify, war ja bei der Vue Amsterdam, hat gesagt, ja, wenn Vue 3 rauskommt, 4 Wochen, wir haben es alles migriert, gebe ich dir jetzt meine Hand drauf.
Was ist Vuetify noch schnell?
Vuetify ist eine Component Library für Vue.js basierend auf Material Design. Mhm. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Und ja, Endergebnis war, es ging dann doch nicht so schnell wie gedacht, hat dann ungefähr, weiß nicht, 1,5 Jahre oder sowas länger gedauert, weil dann geht's natürlich weiter mit, okay, interne Änderungen, Composition API, was bedeutet das? Wie können wir was bereitstellen? Und ich glaube, Feature Parity gibt's zwar jetzt immer noch nicht, weil es sehr viele große Komponenten gab, aber es ist halt auf jeden Fall nutzbar. Und ja, ähnlich mit Nuxt.js, wo das Problem halt nochmal ein größeres war, weil gut, wir haben Meta-Framework. Und wir haben im Team auch überlegt, wie machen wir das jetzt? Okay, Vue 3 ist im Beta-Release, alles klar. Es gibt auch so eine Art Compatibility-Build, das ist schön. Dann geht's aber los. Vue 2 und vor allem Nuxt 2 ist sehr Webpack-dominiert gewesen. Vue 3 und dann Vite vor allem, ne? Super schnell, alles toll. Jeder will eigentlich Vite nutzen. Gut, haben wir ein Vite-Modul erstellt für Nuxt, konnten die Leute auch damals benutzen, aber eben mit Einschränkungen, weil es war halt nicht so gut integriert wie eine First-Party- oder First-Class-Integration. Ja, die Vue 2 zu Vue 3 Änderung, die wir gerade schon diskutiert haben, ist natürlich ein Punkt. Weitere technische Entscheidungen zu sagen, gut, okay, wir haben eigentlich noch interne Breaking-Changes für das Meta-Framework selber, also für Nuxt, wo wir sagen, naja, wir wollen auch Sachen anders machen. Zum Beispiel das Thema Nuxt 2 auf Serverless, schwierig. Nuxt 3 mittlerweile hat eine eigene Server-Engine, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und damit kannst du halt fast überall deployen. Also egal, ob Cloudflare Worker, also irgendwie Vite Isolates, Deno auf einem ganz klassischen VPS oder eigentlich überall, wo Node läuft, aber eben auch in Nicht-Node-Environments. Und es waren halt ganz viele Sachen, wo man halt sagt, gut, das kommt halt alles zusammen. Soll man das jetzt stückweise abhandeln und sagen, gut, wir machen erstmal unsere eigenen Breaking Changes und dann Vue oder andersrum. Und wir haben auch so ein bisschen versucht, so eine kleine Brücke zu bieten mit, naja, die Composition API, dann als die gebackportet war, könnt ihr hier schon mal mit nutzen. Und das war aber auch alles nicht super first class integriert. Und die Entwicklung hat natürlich auch lange gedauert. NUX 2 zu NUX 3 war auch wieder ein Rewrite von JavaScript in TypeScript. Das ist auch nochmal ein Punkt gewesen. Und deswegen hat es schon eine Weile gedauert und tatsächlich NUX 3 selber, der nicht Release-Kandidat, sondern wirklich das Stable-Release, war Januar 2023. Also ist jetzt ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und damit, ich glaube, anderthalb, zwei, sowas in der Richtung, Jahre nach dem eigentlichen Vue 3-Release, was auch schon eine ganz schöne Zeit ist. Und da gab es natürlich trotzdem Libraries, die gesagt haben, ja, Vue 3 supporten wir, Vue 2 nicht mehr. Und dann sagen alle NUX-User dann so, meh. Ging zum Beispiel mit Headless UI so, das ist eine Library vom Tailwind-Team, die gibt's für React und Vue, die stellt effektiv UI-Komponenten bereit ohne die UI, also kann man selber stylen, aber die Funktionalität ist da, auch eben Accessibility-technisch super. Und ja, da waren wir am Punkt Vue 3 only. Ich habe gesagt, ja, wie sieht's aus mit Vue 2? Gibt ja auch so eine Library sogar, die sogar den Code in Vue 2 und Vue 3 abbilden konnte. Und da hat dann Adam Weathern von Tailwind CSS gesagt, ja, gibt's, ist cool, aber wir arbeiten auf so einem Low-Level, also mit Render-Funktionen und Co., dass das nicht wirklich machbar ist. So, wer Lust hat aus der Community, kann das machen. Gerne sind wir nicht abgeneigt, aber wir geben da unsere Zeit nicht drauf, was ich auch verstehe. Deswegen diese ganze Frustration rund darum und gehe ich absolut mit, das war keine angenehme Zeit für das Vue und NUX-Ökosystem.
Aber jetzt ist es ja ein Jahr später und noch deutlich mehr Jahre nach Vue 3.
So ist es.
Hat sich das alles gelegt und entspannt, würdet ihr sagen? Also haben alle den Schwenk jetzt vollbracht und geschafft?
Also ich glaube, alle nicht. Basierend auch, also Vue 2 ist mit der End of Life seit Ende letzten Jahres, das muss man auch dazu sagen. Also es gibt keine Supports in dem Sinne mehr, nur noch paid über eine Firma und keine Security Fixes und Co. Bedeutet an sich, theoretisch sollte jeder migriert haben. Praktisch sieht das so aus, dass das Thema Migration bei mir noch öfter auf den Tisch liegt. Einfach auch klar, Zeithorizonte für größere Migrationen sind natürlich schwierig und dann zu sagen, ah, lieber neu schreiben. Es gibt Leute, die haben gesagt, okay, Vue 2, alles gut, aber wenn wir es eher mal neu schreiben, machen wir es vielleicht doch in React, weil es halt der Platzhirsch ist, allein Adoption-mäßig. Andere haben gesagt, gut, ich will es in Vue 3 machen, haben auf, weil sie zum Beispiel NUX 2 benutzt haben, dann auf NUX 3 gewartet. Ich glaube, viele haben den Sprung schon geschafft. Es gibt vor allem auch sehr viele Leute, die NUX in dem Jahr jetzt auch so ein bisschen für sich entdeckt haben, weil es da sehr viele Features gab, die es vielleicht in anderen Meta-Frameworks doch nicht gibt, obwohl sie sich ja alle sehr ähnlich sind. Aber ja, ich glaube, es gibt immer noch so einen leichten Bruch in der Community, gerade eben auch nach dem Video mit, okay, wenn ihr die Objects API genutzt habt und dann das gleiche in der Composition API so schreibt, ist nicht so clever und dann ganz viele Leute gesagt haben, ah nee, furchtbar, nein, bitte, wir müssen das genauso weitermachen. Habe ich auch so gemerkt, okay, hätte ich vorher vielleicht gar nicht so sehr erwartet. Es gibt noch sehr viele Anhänger der alten Art und Weise und manchmal wird man auch die Meinung nicht ändern können, was doch voll okay ist. Aber da sieht man noch so einen leichten Bruch, denke ich.
Ja, naja, die Leute, theoretisch zumindest, dürfen sie ja auf den alten Versionen einfach glücklich weiterarbeiten.
Klar.
Genau, können halt dann irgendwie Plugins und Co. nicht aktualisieren, nicht mehr hochleveln. Da, aber genau, irgendeinen Tod muss man ja dann sterben. Und würdet ihr sagen, jetzt ist ja Vue 3 schon eine Weile da. Ich weiß nicht, ob an Vue 4 gewerkelt wird. Also sind da ähnliche Umbrüche am Horizont?
Du bist nicht die erste Person, die mich damit schon konfrontiert jetzt. Wie schaust du mit Vue 4 aus?
Arges Kopf für dich. Vielleicht ist da ja auch keine Notwendigkeit für da. Also man muss ja nicht sozusagen des Release-Willens releasen. Also wenn...
Ich finde es, glaube ich, auch nur... ich meine, wir haben jetzt Vue 3. Was haben wir gerade? React 18? Oder sowas? 18
ist doch, glaube ich, hier seit anderthalb Jahren in Beta oder sowas. Oder in Alpha. Und die Vercel-Menschen nutzen das doch schon fleißig.
Ach so, Canary, ja, das kann sein, genau. Aber aktuell ja 18, ja. Mhm.
Hey, ich kenne das.
Ja, Vue ist doch total schlecht dann, wenn das nur Version 3 ist. Ey, total mies, hängt ja voll hinterher.
Wir brauchen halt nicht so viel Breaking Changes. Einmal und dann richtig. Aber nicht so sehr wie bei AngularJS zu Angular. Ja, das wollen wir uns nicht vorhalten lassen.
Das ist auch mit den Namen. Sie hätten auch einfach einen ganz neuen Namen nehmen können.
Das war, glaube ich, der größte Fehler, dass sie den Namen behalten haben.
Ja. Wir haben das JS jetzt weggelassen.
Jetzt wird alles besser. Ja, aber nein.
Ich habe keine Ahnung. Alex, Vue 4?
Ja, ich denke, Vue 4 wird jetzt in nächster Zeit nicht kommen. Weil ich denke, mit der Composition API sind eigentlich alle recht glücklich, wie das soweit ist. Es gibt natürlich weitere Minor-Releases, die auch wichtiger sind mit neuen Features. Vue 3.4 kam jetzt vor Silvester, zwischen Weihnachten und Silvester raus. Mit einigen coolen Updates, sowohl für Leute, die Server-Side-Rendering nutzen. Stichwort Hydration-Errors sind immer die größten Freunde. Bedeutet also, wenn man Server-Side-Rendering nutzt, wird ja ein Teil auf dem Server gerendert. Und dann Vue auf der Client-Seite sagt dann, okay, ich nehme das HTML und mache es reaktiv, also bringe es in meine Repräsentation. Wenn Vue auf dem Client was anderes erwartet, als der Server wiedergibt, gibt es einen Mismatch, also ein Hydration-Error. Und die sind immer unschön zu debuggen. Das ist aber besser geworden. Abgesehen davon verschiedene neue Compiler-Makros, weil Vue auch einen Compiler nutzt, und Shorthands, also da passiert relativ viel. Ich habe das Gefühl, dass jetzt vor allem für diese 3.4-Version sehr, sehr viele Patch-Versionen auch released wurden, also es da hinterhergeht mit Bugsfixen, neue Sachen raushauen. Das scheint mir auf jeden Fall sehr belebt. Und ja, ich glaube, also über Vue 4 brauchen wir nicht groß reden, über Nuxt 4 vielleicht schon eher, aber ja, bei Vue stehen erstmal alle Zeichen auf, alles stable, keine Sorge.
Einfach nur Feinschliff jetzt.
Genau. Und hier und da neue Features natürlich auch, aber nichts, wo man sagt, jetzt müssen wir nochmal alles umstellen. Mhm.
Sehr gut.
Aber dann lass uns doch wieder zu Nuxt zurückkommen. Du hattest jetzt zwei Sachen gesagt. Das eine war, es gibt ein paar coole Features, die andere auch nicht haben. Nee, fangen wir anders an. Fangen wir mal mit den Basic. Ich glaube, wir haben jetzt gerade ganz viel über Vue 2 und Vue 3 gesprochen. Gar nicht so viel bei Nuxt, aber bleiben wir mal bei Nuxt, dass wir haben genannt, ich habe ein cooles Ding, dass die Sachen werden automatisch importiert, die ich benutzen könnte, genau. Die Funktionen und Typen. Und ich habe gesagt, ich kann Dateien in den Pages-Folder reinschreiben und dann wird es automatisch eine Route. Aber das hat ja bestimmt noch viel mehr.
Genau, also nochmal vielleicht noch basic-mäßiger. Also Nuxt benutzt man, du hast vorhin einen Use Case genannt, also Suchmaschinenoptimierung ist halt immer so ein Ding, ne, mit Single-Page-Applications, die kann die Google, der Google-Crawler kann die rendern, aber es ist halt ein deutlich höherer Ressourcenaufwand. Und darum ist es halt cool, wenn man eben schon vom Server fertiges HTML bekommt, das ist halt leichter zu parsen. Genau, und auch Performance war ja auch generell ein Thema. Ich glaube, auch da war Google wahrscheinlich der Treiber mit den Core Web Vitals und so First Contentful Paint und solche Metriken, wo man einfach architektonisch im Nachteil ist, wenn man nur auf Single-Page-Applications setzt, weil das halt einfach, da muss halt mehr rübergeschickt werden, da muss dann erstmal gepasst, kompiliert und ausgeführt werden. Das hat man halt nicht, wenn man schon von Anfang an HTML schickt und das macht Nuxt oder das machen alle diese Meta-Frameworks im Endeffekt, die füllen diese Lücke und arbeiten, glaube ich, noch in so einer Folderstruktur, wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen so, wie man vielleicht auch generell wie statische Seitengeneratoren aufgebaut sind.
Ja, oder eben, wenn man noch weiter zurückgeht, so wie PHP mal klappt mit, ich ziehe jetzt hier meinen index.php rein und dann ist es einfach da. So von der Developer-Experience her, sage ich mal, ist die Idee da auch her. Und genau, jetzt nochmal zu den Use-Cases. Vanessa hatte vorhin auch noch sehr gute Punkte erwähnt, nämlich genau Server-Side-Rendering dynamisch einmal. Also eben, ich habe jetzt beispielsweise, ich habe einen Webshop und ich möchte auf der Produktseite dynamisch anzeigen, wie viel sind noch da. Und halt, wenn es neue Seiten gibt, wenn es irgendwas ausverkauft ist oder. Dann das Ganze kann man halt auch, also Server-Side-Rendering zur Bildzeit, kann man machen. Das nennt sich dann Static Site Generation oder Pre-Rendering. Also eben, okay, ich habe jetzt mein Portfolio von mir selbst und ich ändere da jetzt nicht sekündlich was dran. Ich habe vielleicht kein CMS dahinter, sondern Markdown. Aber ich hätte halt gerne eine statische Seite, die aber trotzdem, nachdem sie geladen ist, das ist immer bei Server-Side-Rendering so mit den Frameworks, dann in eine Single-Page-Application überführt wird. Also der initiale Request ist eben serverseitig gerendert, egal ob jetzt zur Laufzeit über einen wirklichen Server oder dann zur Bildzeit und dann als HTML schon mal in CDN gepusht. Aber in dem Fall ist es halt immer so, serverseitig kommt das HTML, Nuxt und Vue nehmen das und wandelt es dann effektiv einmal in eine interaktive Single-Page-Application wieder um. Das ist eben dieser Hydration-Prozess, den ich mal kurz erwähnt habe. Und das ist halt nochmal ein wichtiger Punkt, das hatte Vanessa auch vorhin schon sehr gut erwähnt, man muss halt nicht zwingend Server-Side-Rendering nutzen. Man kann auch sagen, ich baue eine klassische Single-Page-Application trotzdem mit diesem Meta-Framework. Das ist tatsächlich auch nicht üblich. Ich weiß nicht, wer Stand bei Next.js ist, aber das war mal ein großer Kritikpunkt mit, naja, ich brauche eigentlich gar kein Server-Side-Rendering. Jetzt kann ich das vielleicht hier und da ausstellen, aber so eine komplette SPA, so ganz klassisch bauen, habe ich zumindest von vielen Leuten gehört, das ist, wenn, nur mit einigen Hürden möglich. Und bei uns ist es halt, okay, Next, man setzt SSR false und ist fertig.
Also ich bestätige das. Ich wusste nicht, dass es bei Next ein Problem. Doch, stimmt. Der hat auch letztens bei uns gerade im. Doch, ich erinnere mich. Da hat letztens jemand geschrieben, wie geht das denn bei Next? Und ich so, ja, keine Ahnung, gibt's da nicht so ein SSR False? Jetzt erinnere ich mich daran. Ich kann bezeugen, das war genau so. Wie gesagt, mein einziger Punkt, und ich möchte es gleichzeitig nämlich als Vorteil und als Nachteil einfach so verkaufen. Ich fand es auch großartig. Ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt schwer, einen Router zu schreiben, aber das hört ja nicht auf. Ich glaube, da war ganz schon sehr, sehr viel mit diesen asynchronen Laden und asynchrone Komponenten, ja. Dynamic Loading, alles schon vorbereitet. Das kann eben nur dementsprechend so eine Art Nachteil sein. Das hat nichts mit Nux zu tun, sondern das hat was mit Meta zu tun. Je mehr Magic du hast, desto schwieriger wird vielleicht mal auch zu verstehen, dass das auch nur eine Funktion dieses Meta-Frameworks ist, und das hätte man auch selber implementieren können. Mein Klassiker, den ich da immer nenne, ist dieser Nuxt-Link, den es gibt, wo mir mehrere Developer ganz freudig erzählen, ja, kennst du den Nuxt-Link, und der kann so prefetchen und so. Ja. Und ich so, ja, Link prefetch. Ja? und das kann, ich will mich gar nicht drüber lustig machen, das Problem, das da dabei entstehen kann, ist, dass ich vielleicht das dann irgendwann nicht mehr so gut debuggen kann, weil ich selber nicht mehr die Foundation darunter verstehe. Auf der anderen Seite, jetzt will ich mit mir selber argumentieren, muss ich das immer ganz genau verstehen, weil eigentlich ist mein Job vielleicht auch einfach Features zu shippen, und je mehr Developer-Tooling ich damit in die Hand bekomme, desto schneller kann es halt auch sein, und ich muss nicht schon wieder das Rad neu erfinden, um mir meine Prefetching selber zu bauen, sondern es ist einfach da und ich nutze es einfach und es ist super. Ich glaube, manchmal, ich bin ziemlich sonst eher auf der Low-Level-JavaScript-Ebene vielleicht noch unterwegs, hab's aber auch schon irgendwie von anderen, ganz anderen, also von nicht Web-Developern, sondern von anderen Developern-Freunden irgendwie gehört, so, wieso habt ihr da jetzt kein Framework für? Wieso musst du das selber machen? Und ich so, ja, weil sonst müsste ich mich zwischen 8 Frameworks entscheiden und ich kann nicht.
Ja, das sind total valide Punkte. Ich bin da so halb auf deiner Seite, in Anführungsstrichen, denn ich sehe das auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin auch ein großer Freund davon, ich will zumindest grob wissen, was darunter passiert. Also zum Beispiel, dass der Nuxt-Link auch nur auf dem Router-Link von ViewRouter passiert und dann halt einige schöne Sachen macht, wie mal versucht, mit dem Router-Link vom ViewRouter auf eine externe Seite zu verlinken, wird schwierig. Nuxt-Link baut es einfach direkt mit ein, sodass man da jetzt keinen Stress mehr hat. Seit Nuxt 3,
ja,
aber geht.
Ich meine, warum auch nicht? Es ist ja super.
Und dann, ja genau, so Prefetching ist tatsächlich ein bisschen mehr als Link-Prefetch, einfach weil man halt die ganzen Ressourcen der extra Seite fetcht. Aber genau, es sind auch Sachen, wo zum Beispiel dann Leute sagen, hä, warum lädt er denn das CSS von der anderen Seite, die da verlinkt ist? Und das ist aber irgendwie ein MB groß, und weil ich habe noch 3.js und da 1000 Sachen, das soll der gar nicht laden. Warum macht er das denn? Ist ein Issue, den habe ich heute in der Nuxt-Repo gesehen und dann geantwortet und gesagt, ja, hier, Nuxt-Link Prefetching. Dann geht's aber weiter. Ja, das Problem, was du gerade für Meta-Frameworks beschrieben hast, ist das gleiche für Component-Libraries, mit dem entweder baut man es halt selber und hat halt, man ownt die Implementation, bedeutet auch Maintenance, aber man weiß halt theoretisch, was passiert, oder zumindest das Team. Oder ich nutze eine Component-Library, wie in dem Fall der Nutzer, der dann sagt, hey, ich habe doch aber gar keinen Nuxt-Link, aber trotzdem passiert das. Und warum wird er denn genutzt? Und dann geht's halt weiter mit, naja, die Component-Library sagt halt, okay, wenn du Nuxt hast, dann ist halt der Button, wenn du ein To-Attribut mitgibst, ist halt dann ein Nuxt-Link.
So Open-Source-Arbeit stelle ich mir auch schön vor.
Oh, da können wir vielleicht noch eine dritte Episode zu machen. Aber ja, das sind so Szenarien, wo man natürlich sagt, okay, das, was darunter liegt, verstehen, ist halt super wichtig. Und Dokumentation ist da natürlich das A und O. Also zumindest zu sagen, okay, das ist die Funktionalität davon. Hier ist vielleicht ein Link zum Source-Code und so Top-Level oder High-Level, was passiert. Schlimmer wird es beim Thema Data-Fetching. Habe ich auch ein langes Video zu gemacht, das Thema Composables auch generell. Also mit Vue Composition API kann man Composables nutzen, das sind am Ende Funktionen, die eine Art und Weise von State halten, der kann reaktiv sein, und die Composition API am Ende unter der Haube nutzen. Also sowas wie, ah ja, bei einer Lifecycle-Hook mach das, oder guck dir mal den State hier an, oder du kriegst was Reaktives rein, was dann was macht. Und die können auch zum Laden von Daten benutzen werden. Also bei Nuxt ist es so, es gibt was, das nennt sich UseFetch. Das ist also die Idee, Es wird einfach die Fetch API am untersten Level genutzt, um Daten zu holen. Wenn du aber sagst, okay, der Link ändert sich, dann werden die Daten neu geladen. Oder, okay, ich kann Parameter nutzen, um die aufzubauen. Auch da, wenn die sich ändern, wird das Ganze neu geladen. Das ist super nützlich für, oh, ich kippe meine ganzen Filter rein, die gebe ich als Query-Parameter zum Beispiel für die API rein. Wenn sich da was ändert, muss ich es nicht manuell machen, sondern weil es alles reaktiv ist, passiert das direkt. Erstens müssen das natürlich Leute wissen, dass das so funktioniert. Und zweitens, die Composables haben natürlich eine Einschränkung. Die Einschränkung ist, die dürfen halt nur in einem View-Kontext genutzt werden. Bedeutet also, man kann jetzt nicht sagen, ich initialisiere so ein Composable in einem Handler von zum Beispiel einem Click-Event, weil das kann sich dann nicht mehr selber aufräumen und auf einmal passiert es, dass ich aus Versehen mein Formular bei jedem Tastendruck 2, 3, 4, 5 Mal absende, weil ich eben dieses Architekturprinzip Composables nicht verstanden habe. Und auch da ist natürlich der Punkt mit, okay, man kann halt nicht einfach sagen, ich baue drauf los, weil sonst wird es vielleicht und es funktioniert, aber es gibt halt dann ganz viele Edge-Cases oder Szenarien, die man halt vielleicht gar nicht gewollt hat.
Ja, und das klassische Problem von Magic. Also,
ja, ist ja immer absolut.
So. Also, wenn's läuft, läuft's super. Und alles ist mega cool. Aber wenn dann Dinge merkwürdig werden und man versuchen muss, das zu debuggen, dann wird es immer ein bisschen anstrengender.
Das stimmt absolut, das ist richtig. Und da denke ich, also wie gesagt, das Thema Dokumentation ist da halt ganz wichtig. Egal, ob jetzt auf der NUX oder auf der View-Seite nochmal zu erklären, okay, Composables, es gibt eine ganz lange Dokumentationsseite dazu, aber einfach auch als Verständnis dann zu sagen, gut, es gibt halt Szenarien, wo du das halt nicht nutzen solltest. Und es macht einen großen Unterschied, ob du eine Funktion hast, wie, keine Ahnung, pack den ersten Buchstaben von einem String uppercase, also sowas wie eine Capitalize-Funktion oder ähnliches. Oder ich habe halt eine Funktion, die sagt, okay, ich behandle halt eine Art State von einer Komponente oder von einer Applikation. Und den Unterschied, gerade so Junior-Entwickler, den kennen die vielleicht nicht, weil die damit noch nie gearbeitet haben. Und sagen, okay, hier ist da eine Funktion, ich rufe die auf. In JavaScript geht das ja auch. Und ich denke, da ist sehr viel Dokumentation und Wissenstransfer halt natürlich wichtig. Mhm. Und dann geht es zum nächsten Problem mit, okay, Dokumentation, wir brauchen ein gutes Level zwischen, muss sie sehr schnell verständlich machen, was es ist. Also wir haben jetzt die Funktion useFetch, die macht das. Hier, das sind die Optionen. Dann vielleicht noch ein Beispiel. Dann wäre es aber auch schön, wenn man einen weiteren Kontext hätte, sowas wie Best Practices, hier sind noch mehr Beispiele, hier ist eine ausführliche Beschreibung. Aber es gibt viele Leute, die sagen, mir reicht genau dieser Abschnitt am Anfang und der Rest ist für mich Zusatz. Auf der anderen Seite, die würden halt bei eben so einem langen Text dann eben aussteigen. Mhm. Und ja, da ist auch richtig abzupassen, ist auf jeden Fall schwierig.
Total. Das ist echt eine Kunst, eine gute Doku zu schreiben. Genau, da gibt es auch nicht ohne Grund auch wieder Spezialisten dafür eigentlich.
Absolut.
Ja.
Richtig. Aber ja, jetzt sind wir so ein kleines bisschen von NUX generell weitergekommen. Nochmal zu dem Use Case für diese Meta-Frameworks. Genau, es gibt weitere schöne, tolle Funktionen, weshalb ich zum Beispiel auch, egal ob ich eine SPA baue oder nicht, auf NUX zurückgreife. Und den einen Aspekt der Familiarität haben wir auch schon so ganz grob tangiert, dann zu sagen, gut, ich habe meine Ordnerstruktur, ja, Components kommen in Components, Pages in Pages. Ich habe vielleicht meine Lieblingsmodule in NUX, die ich noch nutze, die effektiv sagen, oh ja, hier kann ich mal Plausible Analytics reinladen oder das macht was schneller mit einer experimentellen Methode. Hier sind SEO-Optimierungen direkt out of the box. Da kann ich meine Open Graph Images für diese kleine Link-Preview, wenn man die im Social Media Network teilt der Wahl oder irgendwie im Messenger, dass man da so eine kleine Preview bekommt mit dem Bild, dass das alles geht und dynamisch generiert wird. Das sind halt alles Sachen, die macht NUX nicht im Core, sondern die werden halt in Module ausgelagert, weil nicht jeder braucht halt diese SEO-Optimierung und trotzdem sind die nützlich. Und natürlich ist auch der Punkt gut, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, die Sachen funktionieren, die Sachen gibt's, die nutze ich in einem weiteren Projekt, dann ist halt die Schwelle auch nicht so hoch zu sagen, gut, okay, das passt auch fürs Nächste. Und wenn ich die Module nicht brauche, dann haue ich die halt raus. Und durch diese Module lässt sich NUX halt auch insoweit erweitern, dass man sagt, okay, ich kann halt direkt Funktionalitäten des Frameworks selber anpassen. Zum Beispiel, die Seite wird jetzt per Server-Side-Rendering gerendert. Bevor die rausgesendet wird, ändern wir noch das HTML. Oder ich generiere mir die Seite schon mal vor, also Static Site Generation. Wenn die fertig ist, generiere mal noch die Seite mit oder füge mal da einen Pfeil hinzu. Oder. Und das hat natürlich den großen Vorteil, sobald es irgendwelche Business Requirements gibt, zu sagen, okay, ich habe schon verrückte Sachen gesehen, wo du sagst, warum braucht ihr das aber wieder? Weil, naja, es gibt dieses Requirement, die Entwickler sagen, wir können halt nichts machen, so soll es halt sein. Dann hilft es natürlich, wenn man ein Framework hat, was sich auch anpassen lässt und wo man halt nicht erst sagen muss, jetzt muss ich da den nächsten Hack drumherum bauen, sondern habe eine Möglichkeit, das, ich sag mal, idiomatisch zu integrieren, also eigentlich so, wie es gedacht ist.
Du, ich finde es super wichtig, dieser Punkt, den du sagst. Ich meine, klar, wir jetzt unter uns Devs, wir finden da gern unseren Schmunzler, wenn wir da Business-Sachen halt so machen müssen, obwohl die sind vielleicht merkwürdig. Aber das ist halt die Realität. Ja. Also ich glaube, ich hatte noch nie ein Projekt, wo ich nicht für mich gefühlt was Komisches machen musste. Und das ist auch die Aufgabe an uns Developer, dass wir aus nichts irgendwie was erschaffen können. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass mein Framework mir dann diese Möglichkeiten erlaubt. Und ich glaube, das ist für mich jetzt immer mit die Sorge, auch bei zum Beispiel eher UI-Frameworks jetzt.
Ja.
Oder beziehungsweise alles, was halt nicht headless ist. Ich bin jetzt immer super begeistert von solchen Tools wie jetzt Storyblock oder den TipTap Rich Text Editor, wo man mir eine unfassbar einfache Schnittstelle gibt und hier mach den Rest raus, wie du willst. Nicht irgendwie, also wenn du jetzt genau Custom Properties / CSS-Variablen oder du gibst uns in diesen, als diese Property einen CSS-Datei mit, dann kannst du diese drei Farben ändern. So, ich bräuchte aber ein anderes Padding oder sowas. Das ist eine großartige Schnittstelle. Und du hast mir jetzt gerade anscheinend Nux so verkauft, als wäre das dann, weil es auch so modular aufgebaut ist, Plugin-Format, dann kann ich auch meine Quirkies da mit reinbauen, die ich so
absolut brauche. Also genau dafür ist es da. Es gibt sogenannte Nux-Hooks. Auch da nicht zu verwechseln mit React-Hooks oder ähnliches, sondern einfach, dass man sagt, in verschiedensten Prozessen, in verschiedensten Schritten des Frameworks hake ich mich ein und sage zum Beispiel, wir haben ja dieses File-System-Based Routing erwähnt mit, ich schiebe meinen Index.view in Pages. Und wer sagt, er möchte das nicht, kann es entweder generell ausstellen oder ich sage,
ich möchte noch was dazwischen
schreiben. Richtig, genau. Also ich möchte noch eine Seite hinzufügen, ja, die kann ich halt so nicht abbilden oder will ich nicht so abbilden oder die kommt aus meinem CMS zur Bildzeit, die kann ich, also geht halt nicht. Dann kann ich sagen, ich rufe so eine Hook auf, die heißt Pages Extend, also ich erweitere die Seiten und gebe das dann da entsprechend an.
Also quasi so eine virtuelle Datei injecten, die es gar nicht gibt zum Beispiel.
Genau, das kann eine virtuelle Datei sein, es kann auch eine echte Datei sein, wie auch immer man es machen möchte, genau. Mhm.
Ich denke, daran merkt man dann, dass dieses Framework ist halt schon sehr weit von den Kinderschuhen entfernt. Das ist da etabliert. Ich denke, bei so vielen kleineren Frameworks, die da so ein bisschen aufpoppen und so vor sich hinleben, die sind bestimmt super für viele kleine Projekte wie Landingpages oder ich brauche meinen eigenen Blog. Aber die Personen, die dann wirklich so einen E-Commerce-Shop bauen müssen, werden vielleicht nicht auf dieses ganz kleine Framework setzen wollen, genau aus diesen Gründen, weil irgendwas kommt immer, dass es nochmal spezieller wird. Was wäre denn sonst noch so ein nächstes Lieblingsfeature, was man so machen kann? Ich glaube, ich hatte selber diese asynchrone Components erwähnt und vielleicht kannst du auch die nochmal mit einbringen.
Ja, sehr gerne. Das ist nicht mein Lieblingsfeature, aber habe ich tatsächlich auch schon drüber berichtet. Es gibt so ein Lazy-Prefix, nennt sich das. Also ich habe eine Komponente zum Beispiel, sag ich mal, die heißt MyButton und wir haben auch da wieder einen Auto-Import, heißt, wenn ich die in Components-Folder packe, dann muss ich nicht irgendwie importieren, sondern da kann ich die direkt im Template in Vue nutzen. Also auch hier wieder, ne, Signal versus Noise, im Sinne von, ich muss den Import nicht schreiben, wenn das halt MyButton heißt, kann ich auch wieder per Deklaration in das File kommen, guck mir das an. Und natürlich volle TS-Integration, volle IDE-Support, also da fällt nichts weg. Der spannende Teil wird dass man sagt, okay, ich habe auch die Option, Lazy MyButton zu integrieren. Und hier ist die Idee, wenn ich zum Beispiel ein Modal habe, was ich über einen VIF öffne, also ich sage zum Beispiel, wenn ich den Button gedrückt habe, dann zeigt mir dieses Modal an, dann ist dieser Lazy-Prefix super, weil dann wird halt aus dieser Komponente ein eigenes JavaScript-File, was auch erst geladen wird, wenn es gebraucht wird. Und das muss ich halt nicht aufwendig programmieren oder ganz viel Boilerplate für haben. Ich kann halt einfach Lazy davor setzen und in anderen Szenarien, wenn ich halt das Lazy nicht brauche, dann lasse ich es halt weg.
Also so ein bisschen wie das Quick Framework das ja auch macht, wobei bei denen ist ja so ist ja glaube ich alles lazy.
Bei Quick geht's ja eher um Resumability. Das ist das ist noch mal eine ganz andere Ecke, die vor allem auf dem View Level eher gelöst werden muss. Auch da, wobei man auch hier sagen muss, dieses lazy ist halt auch nur eine nice oder eine ganz nette Convenience und Erleichterung um Sachen, die View an sich schon kann.
Okay.
Genau. Wobei, es gibt auch Sachen, die Vue an sich nicht schon kann und die dann entsprechend von Frameworks wie in dem Fall Nuxt gelöst werden, nämlich wir hatten die React-Server-Components schon erwähnt. Es gibt auch Vue-Server-Components, aber eben nicht in Vue, sondern Nuxt. Heißt das, nein, keine Vue-Server-Components, okay, ja, es sind Nuxt-Server-Components.
Willst du mal kurz erklären, was man darunter verstehen kann? Weil ich denke halt so, Moment mal, ist Nuxt nicht quasi die Server-Component zu Vue, also, oder die Server-Side-Geschichte dazu, ja. Also, und genau.
Okay, wir hatten ja schon das Thema Hydration und Server-Side-Rendering so ein bisschen erklärt, also ganz klassisch eben Content, sag ich mal, die Seite, die Ansicht, wenn wir jetzt diese index.vue in Pages haben und die hat eine Komponente, dann, wenn ich den Browser öffne und sage, ich gehe jetzt auf slash, also auf example.com, das ist meine Nuxt-App, dann sagt der Nuxt-Server halt, wenn ich dieses dynamische Server-Side-Rendering habe, okay, der Request geht dorthin, ich rendere also meine Vue-Applikation einmal auf dem Server, mache vielleicht API-Calls auf dem Server, bekomme die Daten, je nachdem, wie ich das halt eingebaut habe, dann sende ich das HTML alles zurück an den Browser mit ein bisschen JavaScript, dass ich da eben Nuxt und Vue laden kann und das dann in eine Single-Page-Applikation überführt wird. Soweit, so gut. Der spannende Teil ist aber, wenn wir sagen, naja, okay, wir haben vielleicht irgendwelche Inhalte, die sind statisch. Oder die brauchen, machen wir es mal anders, die brauchen keine Interaktivität. Das Prinzip an sich kann man auch so ein bisschen als Reverse-Island-Prinzip interpretieren. Wer das Island, die Island-Architektur kennt, zum Beispiel von Astro, zu sagen, okay, alles, was ich nicht direkt interaktiv mache, ist statisch. Ja, also ich sage, okay, wenn ich halt Interaktivität möchte, nehme ich ein Framework, was ich möchte, wie irgendwie Vue, React und so weiter und mache was interaktiv. Bei Nuxt ist es einmal andersrum, weil wir halt diese standardmäßige Interaktivität und im Vue haben. Heißt, wir haben eigentlich Server-Islands oder eben Server-Components und sagen, okay, wenn wir was Statisches brauchen, kein Problem. Dann haben wir effektiv einen API-Endpunkt. Da sagen wir, wir definieren eben vorher unseren Component mit eben .server.vue. Und wenn der geladen wird, wird halt ein Call an die API gemacht und am Ende wird einfach nur HTML eingesetzt. Was spart uns das? Naja, dieses Hydration-Thema mit, die Komponente wird halt von Vue dann nicht mehr reaktiv gemacht. Das kostet halt CPU-Zyklen und ist halt Overhead, zumal wenn es halt nur statisch ist, ist es statisch. Dann ist es mittlerweile so weit, dass wir sagen können, in dieser statischen Komponente kann ich auch wieder clientseitige Komponenten haben mit Interaktivität, was auch super ist. Und diese Komponenten können sogar Properties haben. Heißt, wenn ich sage, okay, ich gebe da beispielsweise ein bisschen Markdown rein, was ich gerne gerendert haben möchte in HTML und das Markdown würde sich ändern, dann würde erneut ein API-Call geschehen und da würde es dann auf dem Server rendern. Ist wahrscheinlich einfach, wenn ich sage, ich habe einen Slug von einem Post in einer DB, der Slug ändert sich und dann wird eben die Server-Komponente neu gerendert und alles, was CPU-intensiv ist und eben keine Interaktion benötigt, kann man dann auf dem Server geschehen lassen.
Okay, verstanden. Ja, macht Sinn.
Und das ist auch in dem Sinne ganz interessant, dass es auch bewusst eben gewollt ist, zu sagen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, okay, das sind diese Experimente, die eben in Nuxt passieren und nicht im Kernframework in Vue selber. Auch da, es gibt engen Austausch natürlich zwischen dem Vue und Nuxt-Team, um zu schauen, okay, wie können wir das bestmöglich realisieren? Und ja, am Ende, die Server-Components sind zwar noch experimentell, nicht weil sie nicht funktionieren, sondern weil natürlich hier und da an der API vielleicht nochmal was geändert wird. Das heißt, man kann die benutzen. Ich nutze die tatsächlich auch schon in Production in verschiedenen Projekten. Die funktionieren sehr gut. Aber natürlich die Version-Pin ist da wichtig, weil experimentelles Feature bedeutet, Breaking Changes können halt auch schon in einer Minor- oder Patch-Version zwar unwahrscheinlich, aber könnte passieren.
Du hattest auch noch Features erwähnt, die es bei anderen vielleicht nicht gibt.
Genau, also die Server-Components ist also ein so ein Ding, aber ich glaube, also wir sind vor allem im Nuxt-Team natürlich, wie auch viele andere auch, aber wir sind vor allem auf dieses Thema Developer-Experience sehr bedacht. Und wer sich mit Vue auch schon ein bisschen auseinandersetzt, weiß, es gibt ja die Vue-Dev-Tools und Anthony Fu aus dem Team ist auch im Vue-Core-Team und im Vite-Core-Team. Ja, Herzen von Vanessa da, gebe ich in dem Fall auch raus. Das ist ein Megatyp. Der hat einmal die Nuxt-Dev-Tools entwickelt. Das ist also, und das ist das Beste, das ist eine Anwendung, die sitzt in der eigentlichen Nuxt-Anwendung, das ist ein Nuxt-Modul. Das wird geladen, wenn die Nuxt-Anwendung geladen ist. Und man kann damit total abgefahrene Sachen machen. Es ist also eine Nuxt-Anwendung, eine Nuxt-Anwendung. Und nur als Beispiel, um mal zu zeigen, was die denn alles so machen könnten. Man kann in diesen Dev-Tools eine VS Code-Anwendung laufen lassen, die sich mit dem Editor auf dem Rechner verbindet und kann also über die DevTools, eine Nuxt-Anwendung, in seiner eigentlichen Nuxt-Anwendung, seinem Projekt, diese Anwendung bearbeiten. Das funktioniert über RPC-Calls und so weiter und so weiter. Aber am Ende ist es halt eine sehr, sehr elegante Integration zwischen dem Nuxt-Server und dem Projekt, was halt läuft, und dieser Anwendung in der Anwendung. Und da kann man so machen Sachen machen wie, analysiere mal das Bundle, zeig mir mal an, was geladen ist an Daten, gib mir mal alle Routen aus, alle Komponenten. Und auch da, sky is the limit. Man kann in die DevTools verschiedene andere Sachen integrieren. Also auch Module können sagen, ich integriere mir das Ganze mal, weil ich hätte da gerne eine Ansicht, zum Beispiel für diese Open Graph Images, die ich vorhin erwähnt habe, zu sagen, okay, du hast da eine View-Komponente angegeben, die wird dann gerendert, hier, so sieht es aus, ich habe mal eine Preview für dich. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel auch zu sagen, okay, für mein Projekt schreibe ich mal so eigene Mini-Dev-Tools mit, mache ich mal zu dem User, mache ich mal Admin, gib mir mal die Rechte, ohne dass aufwendig irgendwie mit, ich muss dieses Skript ausführen, sondern ich habe dann einfach drei Buttons in diesen Dev-Tools.
Sehr cool. Und jetzt einfach Interesse halber, weil ich ja mit keinem der Frameworks arbeite, ist das denn, also das gibt es zum Beispiel dann jetzt nicht in Next.js zum Beispiel sowas.
Genau, also kein anderes größeres Framework hat so eine Art von Dev-Tools. Jetzt gab es zwar natürlich die Bestrebung zu sagen, okay, was ist, ich Remix arbeite in DevTools. Astro hat tatsächlich auch, ich glaube vor einem Monat oder sowas, auch eigene DevTools mit rausgebracht, die jetzt nicht eins zu eins das Gleiche können, aber was Ähnliches, und dann auch sagen, sowas wie Accessibility-Fehler können gefunden werden und so weiter, also auch da gut Integration hat. Aber ansonsten, es ist, also diese Art von DevTools ist kaum verbreitet.
Okay, und der Anthony kriegt dauernd wahrscheinlich irgendwie Avancen von Guillermo Rauch und den anderen.
der arbeitet sich bei Nuxt Labs. Das ist auch nochmal der Transparenz halber wichtig zu sagen. Nuxt Labs ist eine Firma, die wurde von dem Ersteller von Nuxt, also Sebastian Chopin, gegründet, hat Venture Capital bekommen 2020, und da war die zu sagen, man baut Services um Nuxt rum, um das Ganze eben möglich zu machen. Nuxt Labs sponsert verschiedene Entwickler, mich für ein paar hunderte Euro im Monat, also kleinerer dreistelliger Betrag. Und zum Beispiel
also
aber
das halt von, also wir hatten auch vor ein paar Editionen hatten wir ja auch die, hatten wir auch Leute von Typo 3 da. Genau, also ich glaube, dass das so ein gutes Modell ist, auch für so Open Source Software, dass man eben eine Company hat, die mit bestimmten Services Geld verdient, die aber dann mit dem Geld eben auch die Entwicklung des Open-Source-Frameworks dann voranbringt.
Absolut. Also zum Beispiel Laravel macht das ja genauso, ne? Taylor Otwell, bei Laravel ähnliche Idee. Genau, wichtig ist da nur ein großer Unterschied. Zum Beispiel Daniel Rowe ist der Lead des Nuxt-Teams, also des Framework-Teams. Und der wird eben auch, hat er in einem Blogpost auch beschrieben, wie er selbst am Ende gefundet wird, zum größten Teil von Nuxt Labs entsprechend bezahlt, dass er Vollzeit sozusagen für das Framework tätig ist. Genauso Anthony arbeitet bei Nuxt Labs, Puya selber arbeitet zum Teil bei Nuxt Labs, so einige Tage die Woche, und der Rest vom Team, die sind in anderen Firmen untergebracht, also auch da, ich bin nicht bei Nuxt Labs in Arbeit oder ähnliches, ich habe zwar einige Consulting-Sachen, wo dann Nuxt Labs sagt, hier, hättest du Bock auf den Kunden, wir teilen dann die Ergebnisse und natürlich auch die Bezahlung. Aber ansonsten, abgesehen von dem Sponsoring gerade erwähnt, bin ich da nicht mit involviert. Ja. Hab ja mein eigenes Business.
Ja, nee, passt ja auch alles.
Und ich finde es ganz interessant, es gibt, wie gesagt, Lucy zum Beispiel aus dem Team ist bei Prismic untergebracht, bei dem CMS. Harlan, der für die ganzen SEO-Sachen zum Beispiel verantwortlich ist, der ist auch in Richtung Freelance und Consulting unterwegs. Und da hat jeder so ein bisschen, ich sag mal, seine Richtung gefunden. Und ich muss nur sagen, ich finde diese Teilung ganz nett, zu sagen, auf der einen Seite, ich habe Zeit, die ich mir selber schaffe für Open Source, weil zum einen erwarten das natürlich Leute, die sagen, okay, ich frag dich an, muss ja Ahnung haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber wiederum auch, was gibt's denn für Probleme in Projekten, und kann dann wiederum dagegen steuern und sagen, okay, wenn das drei Kunden haben oder drei Projekte, dann haben das bestimmt 300 oder mehr genauso. Die kenne ich halt dann nicht alle, aber dann kann ich vielleicht sagen, Doku updaten, eine Warnung im Dev-Modus oder ein Video.
Ja, du hältst quasi den Kontakt zur Benutzerbasis letztlich und lebst nicht im Elfenbeinturm.
Genau, das ist die Idee. Also ich versuche wirklich sehr stark, zum einen, ich triage eigentlich fast, also, sag mal, ich triage sehr viele Issues, bedeutet also, neue Issue wird erstellt in Nuxt Repository, ich gucke mir den an, schaue, kann man das reproduzieren? Macht das Sinn? Ist es vielleicht ein Verständnisproblem? Kommentiere dann, weise dann die richtigen Prioritäten und Themen zu. Ist es ein Bug? Ist es ein Feature-Request oder? Und genauso beantworte ich eben viele Sachen bei GitHub-Discussions oder im Nux-Discord, um eben genau da so ein bisschen die Community oder das Ohr an der Community zu haben und auch zu verstehen, was sind so Probleme, was sind Fragen, die vielleicht zehnmal auftauchen, eben zu sagen, wie kann man dagegen wirken? So ist es.
Mhm. Genau, ich habe vorbereitend so einen kleinen Blick auf die das Nux-Projekt geworfen, um nochmal so zu schauen, was Stand der Dinge ist. Also ich habe gesehen, ihr seid jetzt bei Version 3.8, glaube ich, oder sowas.
3.10.1 mittlerweile, genau.
3.10.1 aber, ja. Oder so. Und ich habe in eure Roadmap reingeschaut und da sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die ihr da aufgelistet habt. Und ich habe auch gesehen, dass ihr so ein, vielleicht so einen schnellen Release-Cycle jetzt macht. Das heißt, also ihr sagt, wir hauen eine Major-Version oder wir peilen an, eine Major-Version einmal im Jahr rauszubringen, genau. Einmal im Monat eine Minor-Version und entsprechend oft eben dann die Bugfix-Versions oder
genau, Patch-Releases.
Ja. Patch-Releases, genau.
Richtig, also das war eine große Umstellung, vor allem nachdem Nux 3 soweit stabil war, dass man sagt, okay, es wird jetzt keine riesigen Änderungen geben wie Nux 2 zu Nux 3 und jeder, der Nux 4 hört und schon ein bisschen so PTSD bekommt mit, oh mein Gott, oh nein, nicht schon wieder alles über den Haufen werfen.
Heißt ja, also theoretisch, es räumt euch ja die Möglichkeit ein, Breaking Changes zu machen und das ist dann, wo die Leute Angst vor haben. Ne?
Klar. Ich meine, das Problem ist natürlich, je nachdem, wie viele Breaking Changes es gibt und wie sehr man da, ich sag mal, auch unterstützen kann, ist es halt das eine oder das andere. Und genau, ich habe gerade schon gesagt, Nux 3, Januar 23, wenn man jetzt sagt, jährliche Major-Version, dann tickt die Uhr theoretisch. Wir planen Nux 4 für Q1, spätestens frühes Q2, so in der Richtung an. Wie gesagt, der Plan aktuell. Und Nux 4 wird sich sehr auf kleinere Breaking Changes beschränken, wo wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel festgestellt, es gibt bessere Defaults oder wir haben festgestellt, es gibt Sachen, die funktionieren nicht so exakt, wie sie sollten. Wir haben da schon eine Möglichkeit, es besser zu machen. Jetzt wollen wir es aber fixen, sodass nicht nur Leute, die Doku lesen, das verstehen und sehen, ah ja, das geht so besser, sondern wir wollen es gerne für alle fixen. Und da gibt es auch schon 4.x Issues. Es gibt viele Sachen, die werden so Sachen sein, wie es gibt deprecated Code, der einfach dann rausgeworfen wird, weil der halt schon seit Nux 3 dann deprecated ist, mal gedacht war zum Migration supporten und Co. Es wird andere Sachen geben, wo man sagt, okay, man, wie gesagt, möchte bessere Defaults haben und auch wieder andere Sachen, wo vielleicht Werte entfernt werden. Und da möchten wir eben auch schauen, zum einen, es soll halt, ich sag mal, verhältnismäßig sein, sonst kann man sagen, man wartet noch eine Major-Version, ne, und deprecated ist erstmal, das ist sowieso wichtig. Also wir wollen dann eben niemanden verärgern oder auch da nochmal die Arbeit härter machen. Genauso gucken wir eben, was geht mit Code-Mods. Also haben wir die Möglichkeit dann zu sagen, okay, in dem Code, das ist das Problem, du kannst es jetzt direkt fixen, du kriegst einen Kommentar dazu, siehst, was geändert wird. Es funktioniert wie zuvor, aber vielleicht willst du nicht, dass es wie zuvor funktioniert, sondern vielleicht willst du eigentlich das so haben, wie wir es intenden. Deswegen da die Info dazu. Und das werden so Punkte sein, dass man idealerweise die Migration als unproblematisch erachtet. Also wirklich nur, ich gehe in Changelog durch, es gibt Code-Mods und es läuft relativ smooth.
Genau, Code-Mods ist, Code-Mods sind das dann sozusagen Polyfills, die sich zwischen den alten Code und den neuen Code hängen? Oder ist es tatsächlich, dass die dann den Code umschreiben?
Genau, letzteres. Also, dass okay. Man dann sagt, okay, es gibt zum Beispiel das Pending-Attribut nicht mehr, sondern es gibt ein Status-Attribut. Und überall, wo Pending steht, können wir sagen, okay, Pending wird halt gealiased zu, ist der Status der oder der. Heißt, die Funktionalität ist halt wie zuvor. Es wird halt sozusagen inline gepoly oder ponyfilled und dann eben darüber noch ein Kommentar mit, hey, guck dir das bitte an. Wir haben das Attribut entfernt, weil das nicht so funktioniert hat, wie du es vielleicht gedacht hast. Deswegen hier die Information. Du kannst das reviewen, wenn das so sein soll, ist alles gut. Und that's it.
Ja, das ist natürlich super. Also, weil selbst wenn ihr deprecated und so, man kennt ja seine Pappenheimer, die schalten einfach die Deprecation Warnings aus und dann noch ein Jahr später, dann hängen sie da.
Ja, sowieso. Also Warnungen in der Konsole, ich bin immer fasziniert, wie oft die einfach ignoriert werden. Auch Fehler. Also, ja, okay, da ist halt was. Und es geht nicht, aber okay. Gibt halt Warnungen und that's it.
Ja, so Warnungen. Genau, manchmal hat man da relativ viel Neues, ne? Also ich kenne das auch, aber wenn ja. Fehler sind, dann, ich kenne das noch so aus früheren PHP-Zeiten so.
Oh ja.
Einfach
ja.
Error Reporting off und dann hast du die nicht mehr. Ist alles cool wieder mit deinem
Code. Funktioniert
läuft
doch.
Ja auch. Ja, ja genau. Ja.
Das ja. stimmt.
Aber so sind wir halt alle.
Ein anderer wichtiger Punkt ist, sind die Future Flags. Das haben wir uns zum Beispiel bei Frameworks wie Tailwind zum Beispiel so ein bisschen inspirieren lassen, zu sagen, okay, wenn wir wissen, es gibt Changes, die sind, da wissen wir jetzt genau schon, das kommt in Next 4. Wir implementieren das Ganze, wir verstecken das in Anführungsstrichen, also hinter einer Flag, hinter der Future Flag und sagen, hey, wenn du dich schon mal darauf vorbereiten möchtest, enable es doch mal, guck mal, was kaputt geht, hier ist was passiert und auch da wieder, die Migration wird da vielleicht weniger problematisch, weil das eben das gewünschte Verhalten ist und das sind meistens so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, es gibt Plugins in Next und da kann man sagen, okay, die werden in Version 4.0 wird nur noch dieser Plugins-Ordner Top-Level, also die erste Ebene, gescannt und nicht mehr komplett verschachtelt. Einfach weil das halt bei allen anderen Ordnern so gemacht wird, was das Scannen angeht, zum Beispiel bei Composables. Und das wollen wir einfach in Line bringen. Und gibt gleichzeitig die Möglichkeit zu sagen, gut, ich kann halt meine Implementation von vielleicht den Plugin-Helpers, was auch immer, näher an diesem Plugin bringen. Und es wird eben nur dieser Top-Level gescannt. Das kann man dann enablen und meistens in 80%+ der Fälle macht es keinen Unterschied. Und wenn es einen Unterschied macht, dann kann man sagen, gut, okay, entweder passe ich meinen Code an oder schau mal, wie ich das mache.
Ich wollte jetzt noch mal so einen ganz anderen Punkt einbringen, denn ich habe im Bereich von Next schon öfter mal das Wort, ich stolper hier drüber, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll, Nitro oder Nitro? Ich glaube
Nitro. Nitro, ja.
Ah Mann, es wird mit I geschrieben. Gut, Nitro, schon was gelernt, gehört. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich habe irgendwie dieses Wort immer wieder im Hinterkopf.
Was Schnelles.
Was sehr Schnelles, so ist es, ja.
Was ist schnell? Was ist das denn? Muss ich das eigentlich kennen oder ist es?
Also ich weiß es nicht, es klingt aber auf jeden Fall
schnell. Also ich sag mal so, ihr kennt ja bestimmt Express.
Ja,
das JavaScript-Server-Framework, was auch immer. Jetzt stellt man sich mal Express vor in modern und schnell und du kannst es auch deployen in Cloudflare Worker oder eben in Deno oder wie auch immer. Und man hat so einen kleinen Composable-Ansatz im Sinne von, dass ich eben auch da wieder alles schön miteinander verbinden kann. Und da kommt Nitro bei raus. Jetzt fragt man sich, okay, wir haben wieder ein neues HTTP-Framework, yay, muss das denn sein? Gibt, wie gesagt, valide Gründe, eben zum einen den Punkt, dass es halt gedacht ist, universal zu laufen, also nicht zu sagen, ja, Node, aber kein File-System, ja, schade, tschüss, geht nicht. Und der andere Punkt ist halt, das ist die Server-Engine von Next 3. War früher mal, übrigens wissen die wenigsten, war der Codename mal Sigma, wurde geändert aus Gründen, aber so kenne ich es noch, damals habe ich da angefangen, an dem Code mitzuschrauben. Und die Idee ist, dass Nitro, wie ganz viele Teile von Next.js, eigentlich ein extra Paket ist, was aber eben diese Funktionalität ermöglicht. Vor allem das Thema Deployment zu verschiedensten Plattformen ist nicht nur irgendwie Versal und Netlify, wie gesagt, auch Cloudflare Worker und Co. Und das alles seamless macht. Entweder mit Zero Configuration oder hier und da mit ein bisschen mehr Aufwand, aber es geht. Und da ist die Idee dahinter, ja, in Next 2 hat man sehr viel im Core gehabt, aber es müsste eigentlich gar nicht da drin sein, weil an sich kann das auch in jedem anderen Meta-Framework nützlich werden. Und aber eben dann die Idee zu sagen, gut, okay, wir haben eine Organisation, die nennt sich Unjs und da gibt es ganz viele Pakete, die zwar zum Teil in Next.js genutzt werden, aber eben auch für andere Projekte oder auch Standalone, wie zum Beispiel Nitro, auch Standalone genutzt werden können. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Mittlerweile ist es tatsächlich so, Nitro, das wie gesagt auch genutzt werden kann, um ein eigenes Meta-Framework zu bauen, wenn man möchte, von Analog.js, hatten wir kurz in der Vorbesprechung schon mal erwähnt, das Meta-Framework, das neue von im Angular-Kosmos mitgenutzt wird und genauso von SolidStart, dem Meta-Framework von Solid.js genutzt wird. Da immer in Kombination mit Vite, das ist so die Go-To-Kombo, außer man heißt Next.js, aber you do universal, das ist okay. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Also Nitro gedacht als moderne Option, auch da wieder basiert auf einem Router-Paket, das nennt sich Radix Tree, also Radix 3, weil gut und wegen Radix Tree, ja, wie auch immer. Und dann gibt es noch H3, also H3 für HTTP. Das ist auch nochmal, man kann es vergleichen mit Express und Connect. So Connect ist eigentlich so dieser ganz Low-Level Barebone HTTP-Server, sowas wie was H3 ist. Und dann hat man eben Express, was halt auf Connect aufsetzt, so ein bisschen User Experience und Co. bringt. Bei Nitro und H3 effektiv das Gleiche. Und so sind auch in dieser UnJS-Organisation ganz viele andere Pakete, die eben genutzt werden können, in Nuxt.js, aber auch in anderen Szenarien Einsatz finden. Und die wir aber aus dem Core extrahiert haben, aus dem einfachen Grund, dass sie halt isoliert sind, einfacher zu testen sind, funktionieren, dass man sie unabhängig davon auch bumpen kann, also auch die Versionen erhöhen können. Und im Idealfall, dass sie eben auch von anderen Projekten und Frameworks genutzt werden können. Zum einen, die natürlich damit weiter verbessert wird, weil mehrere Augen, mehrere Contributor und ja, auch eine Bereicherung für die gesamte Community sind.
Das heißt, es ist auch nicht nur für Vue oder Nuxt.
Genau.
Hier, sondern es ist ähnlich wie bei Vite. Ich habe vielleicht ein komplett anderes Framework, aber ich hätte jetzt auch super gerne diesen einen kleinen Helferlein. Den kann ich mir dann auch bei meinem vielleicht Vite und React Framework
genau.
Projekt.
Oder sogar, ich habe mittlerweile JavaScript, ich will aber einen einfachen kleinen Wrapper um die Fetch API haben. Da gibt es sowas wie KI oder God oder sowas und wir haben halt OFetch, was auch eben Nuxt genutzt wird und auto-importiert wird und genau ähnliche Idee. Da kann man sagen, okay, was macht das jetzt anders zu den anderen Paketen? Das kann man im Detail dann jeweils schauen. Es gibt aber, also wir sagen jetzt nicht nur, okay, wurde nicht hier gebaut, wir müssen es nachbauen, sondern es hat immer den Hintergrund, dass es halt was Neues bringt. Sei es, okay, ist halt in ESM und TypeScript geschrieben, wie zum Beispiel ein Proxy für eben auch Nitro, zu sagen, gut, okay, der funktioniert halt auch überall. Oder was jetzt demnächst rauskommt, ist zwar schon public, aber in Nitro auch integriert wird, Websocket-Support. Mhm. Dass man sagt, okay, Websockets, die aber auch funktionieren in Deno, in Cloudflare Worker und Co., was gar nicht so einfach ist, weil Node, ja, klar, kein Ding. Der Rest ist halt der schwierige Teil.
Ich finde es aber auch ganz spannend für die Arbeitsstruktur der Open-Source-Devs. Es ist, also einerseits finde ich es wunderschön, weil man dann wirklich, ich bin jetzt hier auf UnJS gegangen und du hast halt Bo von dieser Mini-Lib, Mini-Bibliothek, so eine eigene Kachel, genau. Eine eigene Karte, dann hast du es wirklich schön aufgelistet, aber, also ich kenne das ja auch selber, wenn man jetzt einfach eine ganze Seite implementieren soll, fällt es teilweise einfach immer schwer, so einmal umzudenken und so, okay, was sind meine kleinen Teile, was kann ich auch wirklich unabhängig voneinander bauen, mach das dann für UnJS, test's aber wahrscheinlich dann erstmal im Nuxt.js Framework und muss dann wieder schauen, habe ich da auch wirklich nichts Nuxt-spezifisches so drin? Aber ansonsten, du hast jetzt Nitro erwähnt.
Genau, richtig.
Was ist da dann noch Cooles drin?
Genau, Nitro und H3, also H3 habe ich erwähnt.
Übrigens, Nitro, ein geiles Logo.
Ja.
Wollte ich mal kurz erwähnen. Das sehr, schaut sehr übrigens schick. Auch aus wie deine Rückwand.
Das ist Zufall. Ja, also die Farben sind ja total zufällig. Ich weiß nicht, ich glaube, das Nitro-Logo war vor der Rückwand da leider, aber ja, so ist es. Ja, weitere interessante, wie gesagt, OFetch hatte ich noch mit erwähnt, so als Fetch-API-Wrapper. Dann, ich denke, was noch wichtig zu erwähnen ist, ist das ganze Unplugin-System. Das kriegt man auch gar nicht so mit, aber als Library-Autor oder Modul-Autor ist es sehr spannend. Wir haben ja alle möglichen Bundler und Dev-Server, ne? Wie Rollup, Webpack, ES-Build, ES-Pack, whatever. Und die Idee ist, wenn ich jetzt eine Funktionalität habe und die würde ich ganz gerne eigentlich, egal welchen Bundler jetzt man nutzt oder welchen Dev-Server, was auch immer, welches Build-Tool, das soll schon so existieren. Dann fange ich jetzt an, ich schreibe ein Roller-Plugin, ich schreibe ein Webpack-Plugin. Ja, will man nicht. Und Unplugin, auch da, ne, UnJS hat den Präfix, bietet eine gemeinsame API an, um zu sagen, okay, hey, du schreibst es einmal, wir übersetzen das für dich und alles funktioniert. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es gibt dann natürlich auch Limitationen, zum Beispiel, wenn der eine Bundler was hat, was die anderen Bundler nicht haben, dann kann man das halt hier und da nicht nutzen. Die sind aber alle relativ gut erklärt. Die meisten Sachen sind aber kompatibel und das macht halt auch so ein bisschen den Charme aus, dass ich wirklich sage, okay, ich spare mir halt Arbeit und muss auch nicht die kompletten Details zwingend kennen.
Ich sehe hier jetzt noch auch ganz viele Sternchen bei einem Unicorn-Logo, Magic Rec Exp.
Ja, Magic Records ist eine, kann fast sagen, Donation von Daniel auch. Also wir werden Lead des Next Frameworks unter anderem, also noch viel mehr als das. Ist auch eine sehr, sehr coole Library. Ja, wer kennt es nicht? Wir schreiben Regular Expressions und wir haben dann
Also wir nicht, ChatGPT schreibt.
Okay, sorry. Wir kopieren das Ganze von ChatGPT und haben dann was, was wir nicht verstehen, aber es soll funktionieren, von der Idee her. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, was ist denn, wenn wir das Ganze mal mit Worten beschreiben? Also wenn wir jetzt sagen würden, beispielsweise, matche bitte genau Vanessa oder Shep. So, dann beschreibe ich das entsprechend so. Habt ihr also Funktionen, die genauso benannt sind. Und am Ende purzelt dann ein Regex raus. Natürlich auch mit irgendwie Maybe und Gruppen und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist, das Ganze können wir auch noch tatsächlich zur Build-Time transformieren. Heißt, wir haben nicht mal den Overhead zu sagen, jetzt rufe ich da diese ganzen Funktionen auf und dann wird das alles langsam, weil es soll ja schnell sein. Nein, wir können einfach sagen, gut, okay, zur Laufzeit wird das Ganze, ist das Ganze schon vorkompiliert. Also zur Build-Zeit wird es kompiliert. Und das klappt. Und das macht halt Regex ein bisschen, ich sag mal, besser lesbar, so für den durchschnittlichen Menschen. Also auch für mich definitiv. Und das ist eine ganz schöne Library dafür.
Und das also ist auch das, was ihr in dem Nuxt Core, also jetzt nicht für Nuxt User, sondern was ihr auch wirklich im Nuxt Core auch gebraucht habt, dass ihr
Bei Magic Regex weiß ich gar nicht. Ich weiß halt, dass Daniel das ursprünglich genutzt hat. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das aktuell in einem Teil von Angiers weiter genutzt wird. Ich guck mal ganz kurz in die Dependencies, in die Depends rein. Das weiß ich nicht auswendig. Es kann auch sein, dass es nicht der Fall ist, weil das ist auch so ein Szenario mit, okay, das kann man ja einfach so mal in ein Projekt reinwerfen. Genauso wie eben auch sowas wie $fetch und Co., also OFetch, das kann man benutzen.
Okay, also dann auch wie du sagtest, es können fast auch so ein Donation sein von Leuten, die aber das Angiers auch schon kennen und sagen, okay, das brauche ich jetzt da nicht unbedingt, um Nuxt zu entwickeln, aber find's auch cool halt, und wir haben noch hier noch so ein kleines Helfer-Tool.
Genau so ist es. Ich sehe gerade, also in verschiedenen Nuxt-Modulen, wie im Tailwinds CSS-Modul wird es genutzt, in Nuxt-SEO, also nicht direkt im Core, aber in Modulen auf jeden Fall. Mhm. Auch da die Idee, also es gibt kein hartes Kriterium zu sagen, das kann jetzt in Angiers. Die Idee ist, am Ende Puya, auch ein Core-Contributor und Maintainer von Nuxt, der ist da Lead der Organisation, kümmert sich auch aktuell sehr, sehr viel darum. Und maintaint auch viele dieser Pakete. Daniel und Anthony ungefähr die andere Hälfte und dann bleibt nicht mehr so viel. Da auch noch ein Shoutout, das war es ja noch gar nicht. Wir haben so eine Community-Notes, wo wir sagen, okay, Harlan, derjenige, der für Nuxt SEO verantwortlich ist, macht da auch noch viel mit Unhead. Und dann gibt es noch Johann Schopplich, der aktuell in Leipzig wohnt, meine Heimatstadt, liebe Grüße gehen raus. Der maintaint auch ein paar Sachen dort. Und da ist die Idee, okay, wer möchte, der pitcht eine Idee an Puya, sagt, hey, okay, deswegen ist es nützlich, deswegen zum Beispiel ist es überall lauffähig, es ist besser als die aktuellen Optionen, weil wie gesagt, es geht nicht darum, wir müssen es bei uns bauen, sondern was gibt's für einen Mehrwert? Mhm. Und dann bespricht man das Ganze.
Also theoretisch gesehen, wenn wir jetzt eine coole Idee hätten, die dann auch in dieses Schema passt, von wegen, ich kann es dann entweder als Nuxt End-User oder als Nuxt Core-Teamarbeiter auch nutzen oder nicht auf Nuxt und Vue spezialisiert, sondern generell irgendwas Hilfreicheres, ja. Könnte ich das jetzt auch vorschlagen.
Absolut, genau. Dann geht eine Nachricht raus an Puya und dann würde er sagen, jo, ist cool oder jo, ist nicht cool oder gib mir noch ein paar mehr Details dazu und genau, dann läuft das. So ist es. Auch da ist die Idee, dass diese Organisation wirklich mehr dient als eine Art Kollektiv, weil also nur weil zum Beispiel Puya da jetzt der Lead-Maintainer ist, bedeutet nicht, dass der dann sagt, was in deinem Paket passieren soll. Also du bist immer noch verantwortlich für dein Paket. Genauso wie zum Beispiel jetzt bei Magic Regex ist Daniel zum Beispiel weiterhin verantwortlich oder Anthony für Unplugin. Natürlich gibt es Pull-Requests und Reviews und Co., logisch, aber der jeweilige Maintainer entscheidet halt, was dann am Ende rein soll und was nicht. Das ist mehr wirklich als ein Kollektiv, natürlich auch eine Sammlung von eben sehr hilfreichen Paketen gedacht. Und vielleicht ein weiteres noch zu nennen, was auch ganz cool ist, ist UFO, also UFO. Da geht es darum, man kennt das klassische Szenario, ich habe einen Pfad von der URL und ich habe eine Basis-URL und ich will die zum Beispiel verbinden. Und jetzt weiß ich nicht, hat der jetzt einen Trading-Slash oder startet er mit einem Slash oder wie ist das? Und so gibt es natürlich ganz viele Szenarien, wie gib mir mal diese URL ohne den Query-Parameter, füg mal hier einen Slash an, ja, nein. Also ganz viel URL-Manipulation. Und da ist eben auch das Paket da ganz nützlich, um zu sagen, gut, okay, wenn ich da eine Funktion draus brauche, wie zum Beispiel bitte parse meine URL oder join mir mal zwei oder mehrere URLs, dann ziehe ich mir diese kleine Funktion, ist alles natürlich tree-shakable, hat TS-Support und da kann ich das entsprechend nutzen. Und das ist natürlich auch was, was im Projekt sehr nützlich ist, also nutze ich eigentlich auch in fast jedem größeren Projekt von mir, einfach weil man es natürlich kennt, zu sagen, okay, ich muss da jetzt mal zwei URLs zusammenpacken, die Basis-URL und was anderes. Und ja, das passt also auch super zum End-User sozusagen, zum Endentwickler.
Das Paketchen, was ich hier gerade noch gesehen habe, ist das Fontaine. Ich glaube auch wieder Daniel, ich habe es ein paar Mal gesehen, automatische Font-Fallbacks basierend auf Font-Matrix. Das war jetzt ein halb Denglisch.
Jawohl.
Font-Metriken, gibt es Font auf Deutsch? Ich glaube, Font ist auch Deutsch.
Schriftart? Weiß ich nicht. Schrifttyp? Ja, bleiben wir Font.
Was sagt der Shep dazu? Können wir Font
übersetzen? Ich weiß es nicht. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Type und Font.
Ja.
Also da kann man sich ganz böse in die Nesten setzen. Ich glaube, deswegen gibt es wahrscheinlich dafür, auch ein deutsches Wort, aber das kennen wir einfach nicht.
Okay, das war eine sehr diplomatische Antwort. So ab jetzt rede ich auch so. Was mir jetzt gerade auffällt, ich finde diese Dokumentation hier jetzt zum Beispiel einfach super, weil diese mehreren Beispiele kommen und nochmal genauer reingegangen wird, how it works. Ich habe mir jetzt natürlich nicht diese Seite durchgelesen. Also im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, was da steht, aber ich sehe diese, Headlines und wenn da jetzt nicht danach gibberish kommt, dann gibt's da einige Infos und ich mag das eigentlich so. Ich denke, was ich nebenbei jetzt gerade auch schon offen hatte, war bei Nuxt die Experimental Features zum Beispiel und so eine andere Bereich auch noch, wo ich so Sachen ein- und ausschalten kann. Opt-in war das, glaube ich. Und ich war jetzt die Person, ich habe mir das überflogen und ich kann das Beispiel nicht mehr nennen, weil ich habe ja eigentlich vorsätzlich dir zugehört. Deswegen kann ich das Beispiel nicht mehr nennen. Und das Ding war, ich sehe, es gibt jetzt eine Funktionalität, dass ich damit irgendwas machen kann, aber ich habe keine Ahnung, warum sollte ich das machen wollen. Und da denke ich dabei, wahrscheinlich gab es da 10% von Nuxt-Usern brauchen dieses eine bestimmte Feature und für die ist es da. Und wenn die danach suchen, die sagen, yay, genau das ist, was ich brauche, das machst du vielleicht auch für Neuanfänger im Nuxt-Bereich, also jetzt nicht für ganz Junior JavaScript oder Vue, sondern das ist auch das, was ich ein bisschen diese Hürde finde, dann gibt's da auf einmal Features für irgendwas und ich lerne vielleicht schon, wie die Syntax dafür ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, wozu ich das brauche und ob ich es vielleicht nicht auch falsch verstehe, weil ich habe bestimmt schon, ich habe bestimmt schon öfter mal irgendwie den Feature eingesetzt, dass ich dachte, das soll so sein. Und da habe ich mir mal einen Talk auf einer Konferenz angesehen, wo ich mir dachte, ich setze das vollkommen falsch ein. Ja. Upsi.
Tatsächlich, das ist was ich relativ oft höre. Und wir versuchen eigentlich auch zum Beispiel bei den experimentellen Features eigentlich immer zu zeigen, okay, so schaltest du es an und was löst das Problem? Manchmal ist da ein Link zu einer Erklärung in einem GitHub-Pull-Request, gerade bei den Experimental-Sachen. Manchmal ist es auch ein bisschen kryptischer, sowas wie, es gibt das Async-Entry-Feature. Da sagt man einfach nur, okay, es ermöglicht die Generation für so einen asynchronen Einstiegspunkt für das View-Bundle. Und das sagt einfach nur, okay, es hilft für die Module-Federation. Wenn du also keine Ahnung von Module-Federation hast, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung von Module-Federation, wahrscheinlich uninteressant. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte damit experimentieren, macht das Sinn. In den meisten Fällen ist aber so, ein kleiner Prozent der Nuxt-Leute brauchen ein Feature. Meistens versuchen wir das dann so zu lösen, dass man sagt, okay, bau doch ein Modul, was das macht oder nutz die Hooks und Co. Also alles, was das Framework selber dir schon bereitstellt, du musst es dann halt selber bauen. Also ich baue mal ein Vite-Plugin oder so ein An-Plugin, was das macht, reicht halt aus, geht. Müssen wir dann nicht ermöglichen, weil du kannst es schon selber bauen und es nutzen. Das versuchen wir so zu regeln. Weil wir eben dann nicht wollen, wir haben jetzt diese 100 Features und das braucht eigentlich alles keiner, weil es ist ja wieder Maintenance-Aufwand. Ne? Das große Problem mit, so ein Pull-Request ist schnell gemerged und dann kann man es wieder ändern, zur nächsten Major-Version.
Ja.
Und das ist immer ein großer
Punkt. Wenn es einmal drin ist, kriegt man auch nicht mehr raus so leicht. Ne?
Sehr schwierig, richtig.
Ja, das ist schon gut so.
Und deswegen auch da die Flexibilität einfach zu sagen, ganz oft in Issues ist das, hey, cooles Feature, so was wie jemand halt vorgeschlagen, Maintenance-Mode. Ne? Zu sagen, okay, ich kann irgendwie einstellen, die Seite ist in Maintenance, wird es nicht mehr angezeigt, sondern so ein kurzer Screen. Super Feature, macht Sinn, Baumodul, let's go, aber nichts für ein Core, weil das brauchen halt die meisten Leute nicht und wir doch selber bauen.
Ja, die können auch mal was machen.
So So ist es. Und wie gesagt, dann als Modul open sourcen und dann hat man das Problem wieder nicht, weil wenn man es selber braucht, gibt es bestimmt andere Leute, die das auch brauchen und das ist dann schnell getan. Also vom selber implementieren zu einem Modul ist es nicht so weit weg. Plus, auch da, wir haben eine sehr nette Community, im NUX-Discord sind viele Leute, wie gesagt, unter anderem auch ich selbst, aktiv, beantworten Fragen, helfen. Also wenn man sagt, hey, ich will ein Modul bauen, dann müsst ihr letztens sagen, ja, viel Spaß, tschüss, sondern eher mit, ha, was müsst ihr machen, erklär mal, was, wo kommst du nicht weiter?
Deswegen mag man die View-Community.
So ist es. Nett. Und eben auch, also das ist was, das kam vorhin auch schon ganz gut nochmal raus, wo es um Un.js ging. Irgendwie habe ich das Gefühl, die View-Community, da liegt halt den Rest der JavaScript-Community auch sehr am Herzen, zu sagen, okay, ja, Vite als Beiprodukt so ein bisschen, als Nebenprodukt mit, ah ja, ist doch cool für Vue. Und dann, ja, jetzt ist es halt ein eigenes Team. Es wird von fast allen Major Frameworks, wie gesagt, Next.js und Versal, you do you, unterstützt. Auch Angular mittlerweile, wo du sagst, okay, das sind halt wirklich auch Größen. Alle sind aktuell auf Vite ausgelegt. Vola, der nächste Punkt, das sind Language-Tools, ne, ursprünglich als Vue-Language-Tools gestartet, jetzt halt generalisiert zu sagen, gut, okay, das klappt auch für Astro, für andere Projekte, für Svelte und Co., warum nicht? Und ich denke, Un.js reiht sich da ganz schön ein.
Jetzt habe ich gelernt, dass es nicht Vola ausgesprochen wird.
Komisch, das ist doch sonst alles Französisch.
Ja, es stimmt.
Ich weiß, ich kann ja kein Französisch, das Vola ist ja Deutsch. Aber magst du es nochmal aussprechen? Also ich habe das jetzt wie eine Deutsche ausgesprochen.
Es gibt ja Voila. Also das dann, da fehlt ja das Ahnung. I dann wahrscheinlich noch, aber.
Hick Forum ist.
Voila mit R hinten tatsächlich dran. Also,
okay.
Ja, ich weiß aber auch nicht, wo der Ursprung, der Wortursprung herkommt, aber Voila. Ich sage einfach nur Voila, weil.
Das klingt ja viel cooler.
Das klingt so ein bisschen nach Fliegen, weil im Französischen ist das Volare.
Es scheint Spanisch zu sein. Oh. Victionary, aber.
Pinja ist ja auch nicht französisch.
Ist stimmt, richtig. Aber es ist wieder lustig, weil Eduardo lebt ja in Paris, kommt aber aus Spanien, deswegen da wahrscheinlich.
Vielleicht kommt alles Spanisch noch rein.
Ich wollte nur sagen, wir hatten ungefähr einem Jahr den Joe Ray Gregory da und hatten so ein bisschen, das sollten wir eigentlich auch dieses Jahr, also das sollten wir eigentlich wiederholen, so ein Blick in die Glaskugel. So was in 2023 dann so in der Frontend-Entwicklungswelt so angesagt sein wird. Und der hatte auch schon damals auf Un.js hingewiesen als Sammlung von Mikrobausteinen, mit denen man irgendwie Probleme lösen kann. Ja. Mir war nur überhaupt nicht klar, dass das eben alles sozusagen aus dem, so quasi aus der View-Welt gekommen ist. Also wieder was.
Ja, was vielleicht auch sonst einen falschen Eindruck, denke ich, vermittelt. Das sind halt immer dann die Personen, die aus dieser Welt kommen. Aber deswegen habe ich ja auch schon nachgefragt, das hat nichts mit View zu tun.
Genau, richtig. Das
ist ganz wichtig. Wie du möchtest.
Nee, aber so, die ist auf jeden Fall cool, da noch mal so, okay, so ist das entstanden. Ja.
Ja, das ist
Gut für die nächste Mal bei Günther Jauch, dann kann
ich die Frage beantworten. Ja, haben wir eigentlich sowas hier? Wer wird Millionär als Developer, als Frontend-Developer?
Das bräuchten wir mal, ne?
Ja, das klingt nach einer Idee.
Ja.
Oh, ich habe so viele Ideen in meinem Hinterkopf. Ich habe so viele, dass ich meinen nächsten Satz oder eine Frage vergessen hatte. Deswegen stelle ich eine andere. Haben wir jetzt bei Un.js gerade. Stimmt. Woher kommt denn Un.js? Also das Un.
Naja, von Unified. Ne? Unified JavaScript Solutions, können wir sagen, oder von Unified JavaScript. Und Unified im Sinne von, oder Universal, läuft halt everywhere. Mm. Everywhere, wo JavaScript läuft.
Ja.
Ich glaube, theoretisch sowas wie H3 oder ähnliches könnte man sogar auch im Browser laufen lassen, im Service Worker zum Beispiel. Auch da wieder die Idee zu sagen, okay, wenn du aus irgendeinem Grund das Ganze im Browser laufen lassen möchtest, um irgendwas zu simulieren, dann go for it. Mach das bitte.
Okay, das ist so der gemeinsame Nenner all dieser Pakete, die kannst du im Browser laufen lassen, auf Dino, auf Node, auf Serverless-Plattformen.
Genau, das ist die Idee dahinter, dass man eben sagt, okay, wir wollen halt einen Support bieten auf all diesen 14-plus Runtimes, die es aktuell in JavaScript gibt. Und falls das irgendwie nicht funktioniert, dann Error Raisen und let's go. Gibt natürlich auch Szenarien, sowas wie UFO zum Beispiel, da sagst du, okay, jetzt kannst du auf dem URL basieren, also einfach auf der URL-Klasse, da geht es eben weiter mit einer Was-ist, wenn es das nicht gibt. plus hat eben auch seine Quirks, eben da auch zu sagen, gut, dann baut man das entsprechend sich ähnlich zusammen. Mhm.
Ja. Cool, cool. Ja.
Hast du denn noch so Sachen in der Pipeline, die jetzt dann bald bei Unjs anstehen oder bei Nux, die du nochmal hervorheben möchtest, was du jetzt vielleicht noch nicht genannt hast, außer wir hatten alle schon durch?
Ich überlege, also genau, was ich halt spoilern darf, habe ich auch schon grob erwähnt, das Thema WebSockets. Das ist mein großes Thema, eben diese Cross-WebSocket-Implementation, weil das ist eben echt ein bisschen tricky gewesen. Da hat das Puya geschafft.
Aber das kommt ja auch, kommt das nicht auch so ein bisschen aufs Backend drauf an?
Naja, dadurch, dass du Nitro ja als Server in dem Sinne hast.
Ja.
Und Nitro, also auch das ist vielleicht eine Besonderheit, die man mit Nux und Nitro nochmal erwähnen darf. Das funktioniert auch mit anderen Meta-Frameworks, die auf Nitro basieren. In Nitro, wenn man sagt, das ist so ein bisschen wie Express, nur moderner und universal einsetzbar, kann man da ja auch zum Beispiel mit TypeScript seine API-Endpunkte definieren. Da kann man dann andere APIs aufrufen, wenn man möchte. Da gibt's auch Caching, was natürlich auch sehr cool ist. Sowas wie Stale by Revalidate oder Incremental Static Generation und so weiter, wenn man es möchte. Oder einfach sagen, hey, ich cache das forever für eine Stunde oder ähnliches. Cool ist aber auch, okay, Nitro kennt dann die Typen, was also am Ende als Ergebnis rauskommt bei dem API-Endpunkt, wenn du die definierst. Und was halt diese Nuxt-Nitro-Integration betrifft, ist es so, dass man sagen kann, okay, Nuxt kennt dann also deine API-Endpunkte, die definierst du ja, und die Typen. Heißt also, wenn du jetzt mit sowas wie UseFetch oder $Fetch in Nuxt sagst, ich frage einen API-Endpunkt von Nitro an, dann ist der End-to-End-Type-Safe. Weil du weißt ja, was rauskommt. Oder eben, dann ist es halt null, sonst gibt es halt einen Fehler, ne? Gibt's ja auch. Aber das ist möglich, halt also nochmal diese End-to-End-Type-Safety ohne irgendwie TRPC oder ähnliches. Und ja, gibt's nochmal einen netten Schwung Developer Experience.
Und gibt es irgendwas, das ist jetzt nicht vorbereitet, also bitte nicht drüber stolpern, wenn du darauf nicht glasklar antworten kannst.
Ja.
Weil ich ja gerade vorher meinte, dann höre ich mir so Konferenztalks an und stelle fest, oh, ich habe dieses Feature vollkommen falsch eingestellt. Mhm. Gibt's so diese ein oder zwei Stolpersteine bei Nuxt, die du immer und immer und immer wieder siehst, die du jetzt mal kurz mit auf den Weg geben möchtest, die nicht so zu machen?
Ja, also theoretisch jedes Mal Videos, aber
das ist nein. Natürlich, allein für den Hintergrund.
die meisten sind einfach daraus entstanden, dass ich diese Frage zum x-ten Mal gehört habe oder einfach sage, okay, ja, ist ein Feature, das sollten mehr Leute nutzen. Ich denke wirklich, das Thema Composables versus normale Daten fetchen, da habe ich auch so ein Video, das heißt you are using UseFetch wrong oder so, und dann in Klammern I hope you don't, weil wäre eigentlich unschön, ich wünsche es ja niemanden, aber die meisten nutzen es halt falsch. Ich denke, das ist ein großer Punkt. Also dieses Thema, wann nutze ich ein Composable und wann sollte ich es nicht nutzen?
Ja.
Das ist aber
auch gar nicht so einfach. Das ist auch wirklich nicht so einfach. Und das war nochmal der Punkt von der Options API. Es war einfach.
Ja, das stimmt.
Das vielleicht auch klingt ein bisschen falsch, aber es wurde einem so einfach wie möglich gemacht, komplexe Sachen dann damit zu machen. Und Composables klingt super und diese Gruppen, wie du vorher genannt hast, und logischen Einheiten, das klingt auf dem Papier so klasse, aber manchmal steht man dann in seiner eigenen Komponente und sollen wir jetzt einen Pinier-Store machen, sollen wir einen Composable machen?
Oh, ja.
Und wenn man sich es vielleicht mal in einer ruhigen Sekunde anschaut, ist es vielleicht dann doch wiederum nicht so kompliziert, aber die Realität ist dann halt oft, diese Sache gab's schon. Ich meine, wie oft entwickeln wir so komplett neue Features? Oft heißt neues Feature bauen, auf bestehenden Featuresets ein weiteres hinzuzufügen. Dann gehst du da in diesen Code rein. Ich sage jetzt nicht mal, dass er unbedingt schlecht ausschauen muss, aber für dieses neue Feature, das, egal wie modular und gut du das baust, musst du das vielleicht ein bisschen anpassen. Und dann steht man manchmal, also zumindest ich kann nur für mich sprechen, stehst du manchmal da und checkst gerade einfach so wirklich die Sache nicht. Soll ich das so oder so machen? Weil irgendwie bin ich gerade verwirrt.
Ja. Ja. Klar. Also, definitiv Composables. So schön wie sie sind, so viel man damit auch Code und Logik teilen kann, fügen sie auch ein bisschen mehr Komplexität hinzu. Vor allem, das ist auch nochmal natürlich der Punkt, wenn man sie eben nach Gusto und Gutdünken einsetzt und keine, ich sag mal, super klare Struktur hat. Ich habe dann, also bin ich der Erste, gibt da einige Leute, die darüber berichtet haben, aber auch ein Konzept vorgestellt, das nennt sich Inline-Composables. Also die Idee ist, ich habe Logik, die gehört zusammen und dann kann ich sie erstmal im JavaScript-File oder im Vue, in einem Script-Setup-Teil zusammenpacken. Und jetzt kann ich aber sagen, naja, okay, in einem klassischen JavaScript- oder TypeScript-File oder irgendeiner Programmiersprache, was würde ich machen? Ich baue eine Funktion daraus, die ich dann aufrufe. Die Funktion benenne ich dann auch noch ganz nett, fügt vielleicht noch ein bisschen Dokumentation hinzu und alles gut. Ich habe aber das Gefühl, ich habe es oft gesehen, Leute machen das in Vue nicht. Sie sagen halt, okay, entweder, ja, ich mache da eine Funktion raus, nenne es halt Composable, weil nutzt dann Vue API, fügt das in ein ganz neues File hinzu, weil das wird immer so beigebracht, mit euch pack's mal woanders hin. Okay.
Datei ist einmal, weil die Datei ja dann auch kleiner bleibt wieder, richtig. Weil die Single-File-Components sollen ja gar nicht so groß werden. Richtig. Und wenn du jetzt eine Art Funktions, so eine logische Einheit baust, dann ist es halt so, machst du da jetzt Kommentare hin, um zu sagen, das ist jetzt dieser Funktionsblock und dann hast du sowas, so einen Kommentar wie bla bla Start, bla bla End. Ja. Oder du wrappst es tatsächlich sogar eher eine richtige Funktion, dann kannst du irgendwie das Code vielleicht die noch ein- und austoggeln, aber vielleicht returnst du, weil wir sind ja alle ganz große Destructuring-Fans hier, dann hast du da noch einen Return mit 20, okay, ist übertrieben, aber lass es nur 3 sein. Ja. Schon hast du halt vielleicht 4 Zeilen nochmal mehr und plötzlich ist deine Component, die gar nicht so viel macht, schon 400 Zeilen oder gut, 300 Zeilen lang und dann ist sie vielleicht sogar schon klein. Aber du denkst, irgendwie ist das jetzt zu viel, ich lagere es doch lieber aus. Und dann kann ich vielleicht das auch Composable vielleicht auch durchaus wieder leichter testen, wenn es in der eigenen Datei ist. Dann geht die große Problematik los, teste ich das Composable oder teste ich die Component?
Ja, ja. Ich sag mal, das Thema Inline-Composables, ich würde eben genau dieses aus der Komponente rausziehen, das würde ich sehr kritisch betrachten. Weil wenn ich sage, ich habe ein Composable, das nutze ich nur da, warum soll ich es rausziehen? Also wenn ich jetzt was habe, was ich, Notifications, ja, ist ein klassisches Beispiel, klar, es brauchst du an x Stellen, alles gut, macht ja Sinn. Aber alles, was ich eigentlich nicht wiederverwende, sondern eigentlich nur gruppieren möchte, ja, mache ich eine Function Declaration, ne, wird gehoistet, kann ich ja so ganz nach unten packen. Und das ist dann mein Inline-Composable. Das kann zum Beispiel auch sagen, okay, gab auch die Frage, ja, was machst du dann? Ich habe jetzt einen Ref, also eine reaktive Referenz, und die brauche ich eigentlich in 2 Funktionsblöcken, die voneinander getrennt sind, dann haben wir gleich einen Input.
Ja.
Antwort ist, ja, gibst du als Parameter rein. Alles gut. Bringt einen auch zu, ein bisschen über Architektur nachzudenken. Und also das ist, glaube ich, was es sich lohnt anzuschauen. Man hat ja gesagt, ja, gerade für alte Vue 2 Hasen wie mich ist das super. Gehe ich voll mit. Habe ja auch sehr viel mit Vue 2 gemacht. Und bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, warum packe ich immer neue Dateien? Oder warum packe ich es nicht einfach in eine Funktion, in diese Komponente, obwohl es halt bei einem klassischen JavaScript-File oder TypeScript-File so offensichtlich wäre.
Ja. Ich denke, wir hatten ganz oft den Punkt, ist das ein Composable oder ist das eine Util-Function, weil dann doch im Endeffekt oft nur eine Component-Property, also eine, boah, Alex, kannst du mal kurz eine Computer-Property erklären?
Ja, also einfach theoretisch ein Wert, der basierend auf anderen Werten, auf anderen reaktiven Werten neu berechnet wird.
Wunderschön. Es wird spät für mich, Entschuldigung.
Ich finde es alles spät.
Ich weiß das, ich kann Vue, glaubt's mir. Genau, aber was ich sagen wollte, oft purzelt bei vielen Composables, die wir schreiben wollten, dann so eine Computed Property raus und dann war, aber ist es nicht eher eine Util und ich schreibe dann halt in meiner Vue-Komponente halt, wrap ich das wieder in den Computed rein und wäre davon irgendwas besser oder schlechter. Da haben vor allem halt am Anfang noch so ein bisschen die Erfahrung gefehlt, aber man wollte es ja nicht falsch machen. Aber anscheinend gibt es ja ganz viele tolle Alex-Videos, die wir uns dazu anschauen können.
Ja, also zum Thema Computer ist auch so, am Ende, niemand schreibt fest zu sagen, was in dem Computer abläuft. Gerade wenn es komplizierter ist, kannst du auch eine Funktion auslagern. Ist halt kein Composable, sondern eine Funktion, eine Hilfsfunktion, aber voll in Ordnung. Ja.
Ich denke, was ich mir oft da anschaue, ist das, du weißt gleich, was ich meine, Vue Use.
Ja, Vue Use ist auch super. Ja.
Und ich meine nicht unbedingt, dass ich jetzt jede Funktion davon oder Composable importiere und nutzen möchte, aber einfach mal, um auch zu verstehen, wofür bauen denn diese Leute oder was gibt's da denn für Composables, um mal so ein bisschen Inspiration mir reinzuholen. Ich denke, ich habe tatsächlich auch Composables gebaut, wo einfach dann Business Logic irgendwie drin war, um bestimmte Daten bei 4 verschiedenen Komponenten immer und immer wieder gleich zu transformieren, wo dann auch wieder die Frage war, ist das Composable oder ist das eine Util-Function?
Ja, ja.
Aber so Composables, wenn ich sowas sehe wie use debounced ref oder use debounced anderes reaktive Werte, das ist ja komplett Business-Logik frei. Das ist einfach wirklich wiederverwendbares Composable, wo ich dann auch gar nicht so viel drüber nachdenken muss, ob muss das jetzt eine Property haben oder nicht.
Ja.
Also, cooles Hilfswerk.
Absolut. Bei Vue-Use reinschauen, Best Practices sich angucken und einfach auch da, die haben gute Guidelines, wie denn deren Composables gebaut werden. auch da definitiv, das lohnt sich. Ich würde wahrscheinlich eine Sache noch ansagen, was bei Nux so eine Pitfall sein könnte, habe ich auch mittlerweile Docs geupdatet und auch ein kleines Bewegtbild dazu aufgenommen, mit ein bisschen Sprachunterlage, und zwar das Thema Runtime-Config. Auch wieder, ist wer mit Next vielleicht ein bisschen was macht, kennt das Wort daher. Ansonsten, wir haben eine Anwendung und die Anwendung hat Umgebungsvariablen, ne? Endvariablen, kennen wir. Jetzt haben wir aber das Problem, wir wollen unsere Next-Anwendung zum Beispiel einmal bauen und wollen dann aber dieses gleiche Artefakt, was nach dem Bauen rauskommt, für 4 unterschiedliche Instanzen nutzen. Da aber sagen, in dem einen Fall ist die API-URL der, weil da ist halt, was ich Load Balancer oder sowas davor oder ähnliches ist, und da soll es so und so sein. Und jetzt können wir halt in unserer Next-Applikation nirgendwo einfach sagen process.env, weil so ein process.env gibt es halt gar nicht überall. Das ist ja was Node-spezifisches. Und zum anderen, wenn wir das so nutzen würden, dann würde beim Bauen das Ganze halt einfach in die Applikation direkt 1:1 gebacken werden und da steht's fest. Dafür gibt es eben die Option Runtime-Config und da ist die Idee zu sagen, man definiert eben Werte, die werden nach einer bestimmten Struktur bestimmten Endvariablen zugewiesen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Runtime-Config ist ein Objekt, da habe ich dann my-API, also my-API mit großem A für CamelCase, dann ist das gleiche wie die Endvariable next-my-API. Und das ist super. Problematisch wird es aber, wenn dann Leute denken, diese Struktur ist eigentlich egal. Wichtig ist, was ich für einen Wert zuweise. Und das ist nicht so, weil der Wert ist nur der Default-Wert. Und nur diese Variable, also nur dieses next-my-API, kann die Sachen wirklich zur Laufzeit überschreiben. Und das ist, was viele Leute noch ein bisschen abbringt vom richtigen Weg. Weil sie sagen, meine Variablen gehen nicht, wieso? Und in der Dokumentation steht relativ klar, das ist die Struktur. Wenn du über diesen String hover, also über diesen Key hoverst, in der Next-Config steht da, du kannst diesen Wert als STS hin, du kannst diesen Wert überschreiben mit und dann genau wie die Endvariable heißen muss. 1:1. Trotzdem, viele Leute realisieren das nicht und wenn man jetzt sagt, ich baue meine Anwendung und deploy die direkt, ist es egal. Aber eben sowas, größere Anwendungen, ja. E-Commerce zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel, ich muss das halt überall hin verteilen oder so White-Label-Sachen mit, würde ich ja gerne sagen, mein Client ist Firma 1, da ist Firma 2. Schwierig.
Ja, oder das ist natürlich auch immer die Erwartungshaltung, die man sonst so haben kann. Also mir ging es bestimmt schon eben, klar, deswegen mag ich ja Vue, weil da immer sehr viel sehr gut erklärt war. Und ich bin nie als erstes auf Stack Overflow gegangen. Ich bin immer zuerst zu der Vue-Dokumentation gegangen. Manchmal sogar aus Spaß, so was gibt's so Neues, auch wenn ich gar nichts Bestimmtes gesucht habe. Aber ich war trotzdem bei vielen anderen Tools, die angeblich auch so cool und so von der Community, von so vielen Leuten genutzt werden, wo ich dann Stunden versucht habe, mit der Dokumentation rauszufinden, was ich da eigentlich tun soll. Und nach Stunden habe ich festgestellt, ich muss jetzt andere Leute fragen. Also je mehr Erfahrung ich mit sowas habe, desto schneller fange ich wahrscheinlich an, einfach zu fragen, um mir selber 5 Stunden zu ersparen.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, also gerade so bei den Meta-Framework-Themen, lieber auf GitHub irgendwie ein Issue erstellen, Discussion oder viel schneller im Discord mal fragen. Es wird immer Leute geben, die sagen, okay, wenn es so das typische Problem ist, so die 5 Klassiker, hier ist ein Link, das, guck mal, mach das, dies, das. Und vor allem, das sage ich auch tatsächlich ganz oft, lernen, wie man eine Reproduktion baut. Ne? Nicht sagen, hier ist mein Projekt oder, oh, es geht nicht, sondern wirklich sich die Mühe machen, die 5 Minuten einfach zu sagen, okay, die Funktion geht bei mir nicht in meinem riesigen E-Commerce-Projekt, zum Beispiel in meinem riesigen Projekt generell. Ich baue es mal in einer neuen Next-Instanz nach.
Hat sie also wahrscheinlich der Bug dann auch schon resolved von alleine?
Ey, ich sag das immer, mir passiert das auch noch oft, dass ich sage, okay, ich habe eine riesige Anwendung, denke, okay, alles klar, und ich teste es aus und it just works. Ich bin so, okay, Mist. Und dann hat man sich halt auch nochmal Zeit gespart, zu sagen, jetzt muss ich auf die Antworten warten, bis jemand antwortet. Ansonsten hat man halt eine gute Option zu sagen, hey, das ist das Problem, wie löse ich's? Und das gilt natürlich Framework- und sprachübergreifend. Reproductions sind das A und O und so klein wie möglich.
Ja, auf jeden Fall, wenn man schnell Hilfe braucht, auch immer gut. Ne?
Also ich glaube, in jedem Fall, wenn man Hilfe braucht, ist es ideal. Weil, also, ich hatte jetzt auch logischerweise weder die Zeit in der Freizeit, da zu sagen, okay, ich wühle mich jetzt durch dieses riesen Projekt. Natürlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein großes Projekt und will ein Audit oder ähnliches haben, ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten.
Ja, da muss man dich dann schon engagieren, ne?
Da aber, bin ich dann dabei, ja, richtig.
Ja, man muss sozusagen den Weg so weit gehen, wie man ihn gehen kann und dann und uns die User Experience für dich halt oder für die anderen Leute, die das rauskriegen könnten, eben dann so gut machen, dass die auch die Lust haben und die Zeit sich nehmen, von der sie jetzt ja auch nicht übermäßig viel haben.
Genau, das ist natürlich der andere Punkt. Man sagt, man hat irgendwie 900 offene Issues in der Next Repository. Das sind natürlich nicht alles Bugs, sondern es sind halt viele Sachen, wo noch Triage aussteht oder Feature Request oder. Aber dann zu sagen, okay, es gibt ein Problem, ich gucke es mir an und es gibt halt nicht mal einen Link oder ähnliches. Ja. Dann ist halt klar, es gibt ein Label, da gibt's dann, wird automatisch drunter kommentiert, wird dann gesagt, okay, hey, hier, so erstellst du das, mach das doch bitte, ansonsten ist der Issue in der Woche wieder zu, weil, also basierend auf irgendwie drei Textschnipseln wird's schwierig. Wenn jemand sagt, ich copy-paste the code, ist das schon mal besser als gar nichts, ist auch schon mal besser als ein Screenshot von Code, aber ey, wenn du so weit gehst, dann erstell doch so eine neue Next-Applikation, dann kann ich's wirklich direkt sehen und du kannst schreiben, erstens klick auf den Link, zweitens guck in die Konsole, drittens seh den Fehler. Das ist halt 2 Minuten mehr Aufwand. Und teilweise ist es halt okay, Leute wissen nicht, wie das gemacht wird, weil es bringt einem ja auch in dem Sinne jetzt keiner klassisch bei. Und viele Leute machen es dann tatsächlich, wenn man auch über diesen automatischen Kommentar es ihnen sagt, okay, ja, hier, kein Problem.
Genau, aber manchmal ist es einfach. Dazu sagen, das soll überhaupt nicht als Entschuldigung oder sonst was gemeint sein. Ich bin jetzt in vielen Projekten, auch nicht nur im Startup gewesen, wo ich so immer auch immer wieder Projekte von vorne gemacht habe. Ich stelle es mir aber trotzdem als eine Hürde vor. Ich komme in eine große bestehende Firma, die haben schon immer dieses Setup. Vielleicht hat die Person wirklich noch nie einen Create Next App gemacht. Und dann hat man da so ein bisschen, man will ja jetzt, also ich würde persönlich jetzt auch nicht sagen, ich habe euch hier was zum Reproduzieren gegeben, weiß aber nicht, ob das eigentlich richtig ist, was ihr gemacht habt. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen peinlich oder sowas. Das war jetzt die nette Variante, die andere Variante, irgendjemand ist einfach faul und das ist, oder man sagt, die Person hat bestimmt ganz morgen eine ganz wichtige Deadline und stand halt leider unter Stress.
Ja, urgent, please fix now, otherwise I will get fired.
Oh. Ja, das leider kann das vermutlich sogar leider dann manchmal zutreffen.
Ich glaube es auch.
Aber dann dürfen natürlich diese Firmen keine Open-Source-Produkte nutzen, dann sollen sie halt einen Paid-Sachen verwenden, wo man dann 24-Stunden-Support hat.
Ja. Aber also genau, das ist auch, ich würde es niemandem vorwerfen zu sagen, hey, jemand, der es noch nie gemacht hat, bitte. Dafür haben wir ja genau diese Anleitung, zu sagen, guck mal, hier ist der Link, guck dir das an. Wenn was nicht klappt, dann schreib mir eine Nachricht, ne? Kein Problem. Aber so natürlich dieses gewisse, okay, hier hast du eine Anleitung, ab da an ein bisschen Eigeninitiative und Research, das will man den Leuten, die ja dann auch freiwillig helfen, so ein bisschen zumuten. Und ich glaube, sobald das halt den Leuten auch klar ist, wie gesagt, die meisten sagen dann, okay, ja, hier, oder wie gesagt, merken dann, okay, ich habe es gefixt, hier, das also schreiben dann am besten noch, das war die Lösung und das habe ich falsch gemacht. Ja. Alles super.
Nur mal so ein Flow, vielleicht bekommt die Person wieder so ein Ticket mit so 2 Stichwörtern und die Person, die ein Ticket abarbeiten muss mit 2 Stichwörtern und einem Screenshot von dem Text, den man abschreiben muss am besten oder von dem Screenshot, den das Padding rausbekommen muss, dann, die sollen dann plötzlich ihr Mind umswitchen auf, ach nee, ich mach das ja jetzt schon ausführlicher.
Ja, guter Punkt.
Jetzt haben wir ja einen großen Banger für ein Ende noch.
Genau. Ja, und für alle, die mit Next noch nicht gearbeitet haben, genau, wir haben es gesagt, ihr habt eine gute Doku, die ist wahrscheinlich so, da habt ihr wahrscheinlich einen guten Get-Started-Guide. Ihr habt wahrscheinlich so Starter-Packs, die man sich dann installieren kann, wo schon wahrscheinlich ganz viel so quasi so Standard-Webseiten-Boilerplate drin ist.
Man muss doch bestimmt noch mal die Portfolio-Webseite noch mal neu schreiben.
Also tatsächlich, es gibt ein Command, da kann man einfach ganz, ganz plain mit so wenig wie möglich anfangen. Und das würde ich tatsächlich auch immer empfehlen. Ich habe immer die Erfahrung, wenn man so Boilerplates bekommt, mit hier sind schon mal 100 Dateien, wenn man 90% davon nicht weiß, was los ist, ist immer schwierig. Deswegen lieber von null und sagen, okay, jetzt baue ich mal Step für Step und schau mal und kenne auch die Features. Mhm. Und klar, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt schon hier Next und Angular und SvelteKit und alles genutzt, ich will direkt reinjumpen, auch kein Problem. Forkt einfach meine Seite und let's go.
Okay. Und genau, das macht man. Ich würde wahrscheinlich noch wissen wollen, was würdest du empfehlen, wo ich das am schlausten hoste, weil so ein Node.js-Hosting ist jetzt ja nicht so, gibt's ja nicht bei allen Hostern.
Genau, also doch da wieder, wir haben ja kein Vendor-Login und mittlerweile, also wenn man sagt, ich brauche dynamisches Server-Side-Rendering, dann kann man von irgendwie VPS auf DigitalOcean, wenn man das unbedingt möchte und sich die Maintenance und Co. antun möchte, aber es ist halt die günstigste Variante, so habe ich am Ende auch angefangen. Man kann sagen, ich packe das Serverless zu irgendwie Vercel oder Netlify, geht genauso, haben gute Free-Tiers. Es gibt Fly.io, es gibt Render, wo man dann so Sachen laufen lassen kann, eben mit längeren Prozessen, die ja nicht serverless laufen. Und ich denke, das sind ganz gute Startpunkte.
Ja. Ja, cool. Und dann hast du gesagt, es gibt einen Discord.
So ist es.
Und genau, es gibt ein GitHub Issue Tracker und so weiter und so fort. Also genau, es wird einem weitergeholfen.
Das definitiv. Also wir versuchen wirklich auch schnell zu antworten. Das klappt auf jeden Fall gut. Genau, und ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ich biete mich auch direkt an, shootet mir eine Nachricht auf Discord, Twitter, beziehungsweise X, LinkedIn, Mastodon.
Mhm. Ja, wir werden alles verlinken.
Wonderful.
Inklusive YouTube natürlich.
Ja, genau, das schaut auch. Ich gucke gern vorbei. Auch da gerne, wenn ihr schon ein bisschen Next-Erfahrung habt. Und ja.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war super.
Sehr gern.
Wir sehen und hören uns ja auf jeden Fall noch einmal wieder, mindestens.
So ist es. Ja, ich hoffe, wir nicht das letzte Mal bleiben.
Vielen Dank für deine Expertise, Vanessa.
Und mein Verschreiber mit dem unser langjähriger Gast.
Ja, ach, das ist ja manchmal durch Raumzeiten-Kontinuumsverschiebung ja, passiert sowas halt schon mal.
Zukunft, Vanessa.
Ganz klar. Jetzt hast du es verraten.
Ja, und wir nehmen die Folgen ja auch manchmal in unterschiedlichen Reihenfolgen auf und dann denkt ihr nur, die werden in der Folge auch in der Reihenfolge aufgenommen, sind sie aber gar nicht.
Stellt euch mal vor, wir würden zurück in die Vergangenheit reisen, ob Leute uns glauben würden, dass wir von der Zukunft kommen würden. Wir gehen da also jetzt mal so, gar nicht mal so weit, lasst uns mal nach Jahr 2000 nur zurückgehen. Und dann gehen wir dahin. Also Leute, also in 20 Jahren haben wir da 20 verschiedene Frontend-Frameworks mit 20 verschiedenen Meta-Frameworks. Das wird's werden. Wie funktionieren die alle? Weiß ich nicht. Das machen andere Leute, die werden dafür an sich nicht so bezahlt. Die machen das so in der Freizeit. Wie funktioniert das Konzept? Weiß ich auch nicht. Irgendwie funktioniert das.
Ja, aber ich meine, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass wir Sachen vertikal zentrieren können. Und damit ist ja schon klar, dass wir müssen aus der Zukunft sein.
Das stimmt.
Ja.
Genau.
Uns macht CSS Spaß, was?
Ja. Alright, ja dann, vielen Dank nach Amsterdam, wo du sitzt, das haben wir gar nicht erwähnt.
Genau, so ist es. Lieben Gruß und lieben Dank zurück. Hat mich sehr gefreut. Super Konversation, sehr spannende Themen.
Ja,
und dann
freuen uns aufs nächste Mal, sagen auch unseren Hörerinnen vielen Dank fürs Zuhören.
Absolut.
Und genau, nächste Woche geht es um, was machen wir da? Dann reden wir doch mal über Designsysteme und wie man ein Schnellstart-Designsystem hinlegen kann mit so einem Art Boilerplate.
Genau, auch mit sehr den spannend.
Menschen von Kickstart.ds. Die hatten wir schon mal vor einem Jahr da oder so. Genau, die haben wieder was Neues und wollen ein bisschen was erzählen. Alles klaro. Dann vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.